After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und herzlich willkommen zu den Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Wegwert und ich begrüße euch ganz herzlich zur mittlerweile vierten Episode der diesjährigen Draft-Vorbereitung. Die heutige Folge wird von vielen wahrscheinlich besonders herbeigesehnt, zumindest war das in den vergangenen Jahren so. Denn heute dreht sich alles um die Passempfänger. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch Neuigkeiten zu verkünden. Neuigkeiten zur Draft selbst, denn wir werden wieder eine Live-Coverage zur Draft anbieten. Wir, das sind Christian Roman von derdraft.de, meine Wenigkeit. Nicola wird natürlich wie immer assistieren und seinen technischen und sonstigen Support bereithalten. Wir werden Special Guests haben, wir werden alle drei Tage, alle sieben Runden, alle 259 Picks auf Twitch begleiten, analysieren, vielleicht den ein oder anderen schlechten Wortwitz machen. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Das packe ich vielleicht auch noch einfach mal unter die, oder packen wir noch in die Shownotes, wie es so schön neudeutsch heißt. Will ich mich jetzt aber auch gar nicht so lange mit aufhalten, denn wir haben heute einiges vor. Wie ich es gerade schon sagte, wir nehmen die Receiver der Draft-Klasse ein wenig genauer unter die Lupe. Und wir, das sind nicht nur ich, logischerweise. Ich habe natürlich mal wieder einen Gast an meiner Seite und das ist dieses Mal Tobias Weil von den German Seahawkers. Grüß dich, Tobi.
Ja, hallo zusammen.
Tobi, wir hatten letztes Jahr ja die Safeties diskutiert. Nun sind wir in Gefilden, die dir wahrscheinlich ein wenig näher liegen, und zwar bei den Receivern. Stell dich doch mal kurz vor, du darfst auch gerne auf deine Tätigkeit im, sagen wir mal, praktischen Football-Bezug eingehen.
Ja, Team nennen vielleicht jetzt noch nicht, das lasse ich noch außen vor, aber ich spiele selber Receiver, auch noch Kicker und Panther dazu, so wie es halt in Deutschland irgendwie üblich ist. Irgendein Trottel muss da mehrere Positionen spielen, das bin dann ich. Deswegen auch etwas kritischer gewesen bei dieser Draft-Klasse, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren angefangen. Davor habe ich die Receiver, glaube ich, alle ein bisschen großzügiger gegradet. Mittlerweile fallen mir dann ein paar Sachen auf, die dann mich doch mehr stören. Und was ich sonst noch so rund um den Football mache, also eigentlich müsste man mich von den, wie Jan ja schon sagte, von German Seahawkers kennen. Da in der allererster Linie mittlerweile Podcast, davor habe ich auch ein bisschen was für die Seite geschrieben und jetzt zu Dwarf werden auch noch da ein paar Beiträge von mir kommen, sowohl davor als auch danach. Da haben wir auch mittlerweile ein bisschen Draft-Coverage aufgebaut und sonst begleiten wir da die Seahawks rund um die gesamte Saison. Es geht Free Agency über den Draft, dann natürlich die Regular Season mit Previews und Recaps, die wir da machen. Und da kommt auch die Regie zwischendurch, kann Jan ja gleich mal vorlesen, wenn er möchte. Und da begleiten wir die Seahawks als Fanclub und alles, was ihr da wissen wollt über die Seahawks, bekommt ihr da. Hoffentlich von uns gut vorbereitet und aufbereitet.
Was glaubst du, wann die Seahawks einen Receiver in dieser Draft picken werden? Ab welcher Runde? Jetzt kommen gleich die harten Fragen.
Also, da das Talent für mich jetzt nicht so überzeugend ist, würde ich da wahrscheinlich mit den ersten, ich glaube, vier Picks die Finger von lassen. Das müssten die ersten Zweitrunden-Picks sein des Seahawks. So ab Runde 3 oder Tag 4, Runde 4, Tag 3 beginnen. Da kann es von mir aus losgehen.
Ich bin sehr gespannt, wie du das gleich sehen wirst. Es ist ja auch schön, dass wir zwei Receiver, einen ehemaligen, that's me, und einen aktuellen Receiver in der Receiver-Diskussion haben. Ich habe übrigens nebenbei auch Positionen übernehmen müssen. Du hast das gerade gesagt, Depp oder Trottel oder so Trottelposition. Ja. Ich habe die schlimmere gehabt, ich war Holder. Ich war Holder und Receiver und ab und zu, ein-, zweimal durfte ich auch kicken, weil ich das zumindest so PATs, ging ganz gut. Wenn es weiter wegging, wurde es schon ein bisschen shaky. Lustigerweise ist Receiver aber seit vielen Jahren meine schlechteste Positionsgruppe, was die Evaluationen betrifft. Also im Notfall, liebe Hörerschaft, Nehmt lieber Tobis als meine Meinung. Die sind wahrscheinlich ein bisschen näher dran.
Ja, da kann ich mich aber nicht von freisprechen. Also so ist es nicht. Aber Holder, manchmal mein Feind, manchmal mein Freund. Das habe ich leider auch am Training letzte Woche noch gemerkt, weil wir einen neuen Holder haben. Aber ich durfte auch mal Nose-Tackle und Left-Tackle spielen im letzten Scrimmage. Also ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrung gesammelt hast in den Trenches.
Nee, ich wurde zwischendrin, wenn wir Knappheit hatten, auf Tight End gesetzt. Man muss dazu sagen, zu der Zeit, mittlerweile sehe ich etwas anders aus als Jugendlicher. Damals war ich so dünn, also sozusagen Emmanuel Forbes und dann nochmal 10 Kilo runter oder so. Also ich war wirklich ein Strich in der Landschaft. Von daher war das mit dem Tight End dann immer schon ein Abenteuer. Also sagen wir mal so, besonders viele 1 gegen 1 Duelle habe ich nicht gewonnen. Aber wenn es eben keinen anderen gab, der das übernehmen konnte und die wollten halt zumindest jemanden haben, der ab und zu mal einen Ball fangen kann, dann war ich da dran. Ich war aber froh, wenn ich wieder zurück auf Receiver gestellt wurde.
Kenne ich.
Groß, langsam, wenig exklusiv, aber hatte ganz gute Hände. Naja, der typische Possession Receiver. Wo wir gerade dabei sind, verrat uns doch mal ein wenig, wie du scoutest, beziehungsweise wie wichtiger, wie du gradest. Machst das ja ein bisschen, sagen wir mal, jetzt muss ich das richtige Wort finden, sonst steigst du mir aufs Dach, aber du machst das ein wenig, nicht analytisch, aber ein bisschen geplanter, als zum Beispiel der Christian oder ich das tun oder auch der Lorenz das tut. Von daher, verrat mal, du setzt das ja aus verschiedenen Momenten so prozentual zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau. Also die Tape-Study, die ist eigentlich genau das gleiche wie wahrscheinlich bei euch auch. Einfach die Spiele gucken, sich Notizen machen, Sachen, die auffallen, Sachen, die öfter vorkommen, ob jetzt Stärken oder Schwächen, irgendwie sammeln. Und das Ganze wird später dann in so eine Art Bewertungsschema gegossen. Also ich weiß, glaube ich, Mark Jarvis war das damals, der war so der Erste, der hatte so eine Google-Database, so eine Excel-Liste gemacht, wo er unglaublich viele Scouting-Reports hatte und da auch so ein Grading-System hinter. Das habe ich mir als Grundlage mal ewig genommen, weil das so mein Einstieg in Scouting war und habe das dann immer mal wieder so ein bisschen entwickelt, also oder beziehungsweise, was heißt entwickelt, so ein bisschen angepasst. Da sind halt verschiedene Kategorien für die verschiedenen Positionen, die in meinen Augen in irgendeiner Form gewichtet werden. So, das sind dann zum Beispiel die Hände bei den Receivern, die haben 20 Punkte, das sind dann 20% der Note. Und ja, dann für 10 ist dann eine durchschnittliche Hände und dann geht es halt nach oben, nach unten. Am Ende kommt dann eine Gesamtnote raus. Wenn es einen Rust-Score gibt, diesen Relative Athletic Score, den hattet ihr bestimmt auch schon hier in der Folge mal besprochen, dann wird der auch noch mit in die Note eingegeben, dann sind meine Punkte quasi 90% wert und 10% dieser Rust-Score. Daraus ergibt sich dann am Ende so eine Note von 0 bis 10. 10 wäre das Beste und das reicht, glaube ich, keiner. Und 0 hatte ich bisher auch noch keinen und auch bei 1 oder 2 noch keinen. Ja, und daraus gibt es dann so eine Skala, die dann so eine ungefähre Rundengrade gibt. Deswegen, also die Runde ist bei mir mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich bin da jetzt auch nicht, das ist jetzt in Runde 3 rausgekommen, das muss in Runde 3 gepickt werden. Da gibt es immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Spielraum, aber dass man so eine ungefähre Richtung hat, wo man den Spieler dann am Ende auch ziehen würde.
Ja, sehr interessant. Wie wirst du uns denn das gleich darbieten? Also wirst du sagen, dritte Runde oder wirst du sagen 6,38 oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich werde schon nach Runde gehen und so eine ungefähre Range angeben, wo ich den Spieler so sehen würde.
Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in Medias Res. Wir haben uns heute 10 Receiver ausgesucht. Wie immer gilt, es sind nicht die 10 Besten oder nicht unbedingt die 10 Besten. Das gilt in dieser Folge übrigens ganz besonders. Wir sind ein bisschen mehr in die Tiefen der Klasse eingestiegen, um persönliche Präferenzen noch abzudecken. Dazu später ein bisschen mehr. Gleich mal vorab vielleicht schlechte Nachricht für Fans von großen, kräftigen Receivern. Davon werdet ihr heute nicht so viele finden. Ich hoffe, das ist dennoch okay. Das hat sich einfach so ein bisschen so ergeben, als wir überlegt haben, welche Receiver wir besprechen wollen. Hier gab es dann einen, da kam noch ein anderer zusammen und dadurch wird es heute eher klein, nicht nur, aber eher klein. Abschließend, bevor es losgeht, ihr kennt das schon, der Nerd-Talk, der euch gleich erwarten wird, der ist bei den Receivern in der Regel nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so krass ausgeprägt wie in anderen Positionsgruppen. Dennoch würde ich gerne ein paar Worte zu den Positionsbezeichnungen vorwegschicken, weil Receiver nicht gleich Receiver ist und von daher ist auch einfach eine Gruppe, in der ich mich oder eine Position, in der ich mich immer ein bisschen schwer tue, die Spieler wirklich zu vergleichen, weil sie im Grunde genommen völlig andere Positionen spielen und daher ist es nicht ganz so einfach zu sagen, den sehe ich auf jeden Fall vor dem, weil die Aufgaben, die verschiedene Receiver auf den verschiedenen Positionen übernehmen müssen, doch relativ stark differieren. Ganz kurz und ganz oberflächlich, wie immer, damit es nicht zu langweilig wird und auch nicht zu lang wird vor allem. Sonst beschwert sich Nikola gleich wieder, dass ich zu viel rede. Der mal wieder, vielen Dank an dieser Stelle, im Off zuhört oder zuhören muss, immer noch in den USA, weil mittlerweile im wunderschönen Utah. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht zu viel verraten. Also dort, wo er und mein verehrter Kollege Christian Schimmel ihre biblischen Präferenzen bedienen können. Gut, kommen wir zu den Receivern. Der X-Receiver oder X-Receiver ist, sagen wir mal, der eine Outside-Receiver, der direkt an der Line of Scrimmage steht, in der Regel weit weg von der O-Line. Zu meiner aktiven Zeit wurde er meist als Split-End bezeichnet. Weil der X an der Line of Scrimmage steht, kann er vom gegnerischen Cornerback besonders gut in Press-Coverage genommen werden. Der kann beim Release sofort auf der Route, auf den ersten Schritten der Route gestört werden. Der kann eben nicht ein bis zwei als Anlauf nehmen, weil er ein bisschen versetzt hinter der Line of Scrimmage steht. Der muss sich sofort mit seinem Gegenspieler duellieren. Daher sind diese Typen meistens eher groß und physisch, um sich eben sofort gegen enge Coverage erwehren zu können. Wenn sie nicht groß sind, wenn sie nicht physisch sind, wenn es etwas kleinere X-Receiver sind, dann müssen sie wirklich über exzellente Fußarbeit, Foot-Quickness und prononcierte Release-Techniken verfügen, um den Gegner im direkten Duell schnell abschütteln zu können. Der X-Receiver wird eben selten in Pre-Snap-Motion geschickt. Das geht halt nicht, wenn er auf einer Seite an der Anspiellinie steht, also kann sich daher auch keine besonderen Vorteile erschaffen. Der Z-Receiver, jetzt komme ich durcheinander, steht oftmals auf der anderen Seite, auf der Seite des Tight Ends und dadurch meist ein Yard hinter der Anspiellinie, da ja nur der äußerste Spieler an der Line of Scrimmage eligible ist, also Pässe fangen darf. Früher wurde er auch als Flanker bezeichnet. Der Z muss halt nicht zwangsläufig so groß und physisch sein wie der X, ist oftmals ein bisschen wendiger, ein bisschen agiler, hat aufgrund seiner Positionierung einen leichteren Release, kann einfacher in Motion gesetzt werden, was ihm zusätzlich beim Beginn der Route helfen kann. Und dann haben wir den Slot-Receiver, den dritten Receiver. Mittlerweile ist es ja so, dass gerade in der NFL die meisten Teams als Base-Formation 11 Personnel haben, also drei Receiver, ein Tight End, ein Running Back. Der Slot-Receiver steht innen, näher an der O-Line, kann ebenfalls gut mit Motion bewegt werden. Slot-Receiver werden seltener auf tiefe Routen geschickt, sind eher so diese Typen First-Down-Chain-Mover. Das sind klassisch eben kleine, wendige Typen, schnelle Richtungswechsel, müssen nicht den Super Speed haben, aber können sich halt gegen Nickelbacks, gegen Linebacker, gegen Safeties durch diese Quickness einen gehörigen Vorteil auf der kurzen Route verschaffen. Weiterer Vorteil ist dadurch, dass häufig innen eben, dass sie in Zone Coverage spielen, dass sie da eben Lücken finden können, dass sie nicht so oft im Man genommen werden. In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend eine zweite Variante Slot Receiver entwickelt, der sogenannte Big Slot, also große physische Spieler, die präzise Routen laufen können, die über sichere Hände verfügen, die sich vielleicht nicht ganz so gut gegen Press Coverage erwehren können, um als X eingesetzt zu werden. Die haben dann natürlich auch einfach einen Größenvorteil gegenüber den Nickelbacks, gegenüber den Slot Cornerbacks, gegenüber den Slot Safeties, einfach mehr Größe und Physis. Das ist natürlich sehr, sehr schematisch. In der Realität verschwimmen da die Zuständigkeiten und natürlich auch die Aufstellungen. Ich habe eben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Spieler werden in Motion geschickt. Man verschiebt die vor dem Snap. Es gibt natürlich auch immer wieder auftretende Formationen mit drei Receiver auf einer Seite, 3-by-1-Sets. Slot und Z-Receiver können immer mal wieder die Rollen tauschen. Man kann auch alle drei auf eine Seite stellen. Auf der anderen hat man den Tight End. Es ist einfach nur so, grundsätzlich geben diese Bezeichnungen X, Z und Slot einen ungefähren Ansatzpunkt, welcher Typ voraussichtlich auf welcher Position eingesetzt werden wird und wo welcher Typ am ehesten seine Stärken hat oder am ehesten auch für die NFL projected. Das ganz kurz und knapp und etwas oberflächlich einfach nur als kleiner Teaser für das, was wir gleich besprechen werden. Und wir legen los, wie immer, umgekehrt alphabetisch mit Parker Washington von Penn State. Ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht unbedingt überall in den Top 10 auftaucht, aber wir haben ja eben keine Top 10, sondern 10 ausgewählte Receiver. Ich werde ihn kurz vorstellen. Danach darf Tobi dann anfangen, ein bisschen was zu Parker Washington zu erzählen. Parker Washington ist ein 4-Star-Receiver aus Richmond, Texas, der wohl mal was anderes sehen wollte als Texas und zu Penn State an die Uni gegangen ist. In Pennsylvania, da braucht er im Winter wahrscheinlich einen Parker mehr. Haha, ich höre mit den Wortwitzen auch gleich auf. Vielleicht auch nicht. Parker Washington, ein Junior mittlerweile, hat 3 Jahre bei Penn State gespielt. Man kann sagen, dass er 3 Jahre doch so ein solider Contributor war. stand zunächst ein bisschen im Schatten von Jahan Dotson. Sein zweites Jahr, 2021, war sein bestes. 64 Catches, 820 Yards, 4 Touchdowns. Alle drei Jahre ein Schnitt zwischen 12,8 und 13,6 Yards pro Catch, also sehr beständig, kann man sagen. 2022, im vergangenen Jahr, ist er Honorable Mention All Big Ten geworden, obwohl seine Stats ein bisschen bergab gegangen sind. Parker Washington war ja in den letzten beiden Jahren in meinem Summer Scouting der Big Ten so ein bisschen ein kleiner Geheimtipp von mir. Ich denke, das hat er soweit bestätigen können, denn wir reden ja heute über ihn, beziehungsweise erstmal redest du über ihn, Tobi. Was kannst du oder willst du mir zu Parker Washington erzählen?
Ja, da fangen wir dann direkt an mit der Riege der etwas kleineren Receiver. Du hattest es ja schon wunderbar im Intro angesprochen. Es gibt wenig körperlich dominante Spieler in dieser Klasse und Parker Washington ist auch keiner davon. Zu Parker Washington, also was ich bei ihm erstmal sehr gut finde, also ein guter Balltracker, also ist er sehr konzentriert, der bewegt seinen Körper gut zum Ball und adjustet da auch irgendwie gut, wenn der Ball in der Route vielleicht ein bisschen anders kommt, als er eigentlich kommen sollte. Mit dem Ball in der Hand fand ich ihn sehr shifty, also er ist sehr beweglich, hat einige schnelle Bewegungen gezeigt, konnte da auch mal den einen oder anderen Gegenspieler aussteigen lassen. Bei den meisten Plays hat er sichere Hände gehabt. Das passt aber so ein bisschen zu dem konzentrierten Balltracking. Sein Route-Running ist jetzt nicht sonderlich technisch oder nuanciert. Das musste er bei Penn State einfach nicht machen. Aber er hat sich eigentlich relativ gut verstanden, da eben die in die Seams, also in die Zwischenräume der Verteidigung zu setzen. Was mir gut gefallen ist, dass er in seinem Routenstamm den Gegenspieler attackiert hat, sprich, wenn wir jetzt mal von einem 3-Schritte-Slant ausgehen, dann ist er aufgemalt, dass man 3 Schritte nach vorne geht und dann nach 5 Yards ungefähr den Cut macht. Und im Idealfall läuft man diese Route aber nicht häufig so, sondern greift er den Gegenspieler zum Beispiel in diesem Fall dann die Außenschulter an, damit man danach gut nach innen ziehen kann. Das hat er bei mir öfter gezeigt oder auch probiert, aber leider auch zu oft telegrafiert, also sprich dem Gegenspieler zu klar gemacht, was er da irgendwie gerade vorhat. Da bräuchte er vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung in dem Ganzen. Er hatte viele spektakuläre Catches, also da macht auch mit Sicherheit ein Highlight-Tape relativ viel Spaß, weil er eben irgendwie viele Bälle überhalb der Grasnarbe knapp gefangen hat oder auch oft zum Ball gesprungen ist und dabei den Ball sichern konnte. Fußarbeit war in Ordnung. Ich weiß nicht, da bin ich mal gespannt, was Jan noch zu sagt. Ich finde, er verschwendet da sehr wenig Schritte, war da eigentlich relativ stringent in seinen Routen und in seiner Absicht, da irgendwie zum Spot zu kommen. Und bei so Stop-Routen fand ich seinen Stop auch wirklich gut. Also beispielsweise beim Hitch, dass er da auch nicht zu viele Yards braucht, um dann wirklich zu stoppen, sondern er stoppt da auch schnell ab. Zu dem eher schwächeren Teil kommen wir einfach ins Blocking und das werden wir wahrscheinlich diese Klasse sehr oft haben. Das hat mich tierisch genervt, da wird nicht oft drüber gesprochen. Das ist vielleicht auch nicht der wichtigste Skill für einen Receiver, aber ich finde das Blocking in der ganzen Klasse schon eklatant schwach und bei Washington halt auch. Er hat keine Technik, er ist nicht stark genug dafür, Gegenspieler gut zu packen und ist auch so ein bisschen unbeholfen bei dem Ganzen. Dann hat er so einen ein oder anderen Drop drin, also so typische Konzentrationsdrops bei so Screenpässen oder sowas, wo es eigentlich überhaupt nicht nötig wäre, da den Ball fallen zu lassen. Der hat leider, also ich habe keine Testwerte, ich weiß nicht, ob Jan Testwerte hat, aber der Top-Speed auf Tape, vor allem auch bei Go-Routes, der hat mich nicht überzeugt. Also man wird ihn wahrscheinlich auch in der NFL eher selten in tiefen Routen finden, aber weil ich ihn auch eher für einen Slot sehe, aber da war er irgendwie nicht schnell genug. Also ist also Downfield keine besondere Bedrohung für eine Verteidigung. Und obwohl er eigentlich für mich ordentlich Routen läuft, jetzt nicht übermäßig gut, aber ordentlich, fällt es ihm auch immer etwas schwerer, da Separation zu kreieren. Und daher, er hat ein paar Schwächen. Ich sehe da aber eine Rolle in der NFL und natürlich wie bei allen Prospects auch immer so ein bisschen Entwicklungsspielraum. Ist 21 Jahre, beziehungsweise jetzt 22 müsste er geworden sein und habe ihn jetzt am Ende in der 4. Runde, wo ich ihn ziehen würde.
Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz noch, das hatte ich jetzt implizit überlassen. Ich mache es jetzt einfach nochmal die Werte, sozusagen seine körperlichen Werte. 5'10", 204, also klein, aber relativ kräftig. 29er Arme ist ziemlich wenig. 10 1/8 Hände ist wiederum relativ viel. Es gibt in der Tat keine Werte. Der ist also auch am Pro Day nicht gelaufen. Das ist übrigens ein Grund, warum ich den Rush-Score nicht nicht bewerte, also oder nicht explizit bewerte, weil ich finde das einfach nicht vergleichbar. Wenn alle bei der Combine laufen würden, ja, aber dann die Werte sind halt inflationär bei Pro Days, wo plötzlich alle ein Zehntel schneller laufen und dann muss man das nachher irgendwie aufeinander packen, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Darum also definitiv ein Problem, ja.
Darum bewerte ich den Ruskon nicht, sondern ich bewerte nur Combine-Werte. Combine-Werte hat er keine gehabt, außer Benchpress 16. Also das ist relativ, das finde ich ganz, ganz gut zu dem passt, wie er spielt auch. Parker Washington, du hast es gesagt, ich muss jetzt nicht alles wiederholen, hat meist im Slot gespielt. Ab und zu wurde er across the formation bewegt, im Backfield aufgestellt. Ist eher jemand, der den kurzen Stuff gespielt hat. Ins, Outs, Slot Screens, viel die Mitte bedient, gelegentlich auch mal länger, den ein oder anderen Seam gelaufen, wenig am Perimeter, also wenig außen an den Seitenlinien. Ich habe ihn ähnlich wie du, ich habe ihn in der vierten Runde, Bereich Anfang Tag 3, also so im Kratz an den Top 100 wird wahrscheinlich ein bisschen draußen bleiben, aber so eben das, was halt so vierte Runde ist. Ich sehe ihn in einigen Punkten ähnlich, in anderen relativ anders. Ich fand seinen Release nicht besonders explosiv. Er hat ein paar nette Techniken, aber das ist nicht immer effizient. Er ist insgesamt einfach kein explosiver Route-Runner, der sich am oder nach dem Breakpoint, also wenn er den Cut macht, die nötige Separation holt. Ich fand immer so ein bisschen, er läuft Routes nicht mit Urgency, wie es immer so schön heißt. So, dass er wirklich, diese Aggressivität, die fehlt mir ein bisschen. Die scharfen Cuts fehlen mir ein bisschen. Was er hat, das hast du ja auch schon gesagt, er hat wirklich ein exzellentes Gespür für Räume gegen Zone. Nicht nur underneath, aber vor allem natürlich underneath. Da bietet er sich in den Lücken an. Da parkt er. Ich muss einmal noch, der letzte gewesen hoffentlich. Das finde ich der Punkt, wo er am ehesten gewinnt. Sichere Hände, fängt auch ein bisschen abseits seines Frames, trotz eben seiner nicht idealen Wingspan, also nicht seiner Reichweite durch diese kurzen Arme und seinen nicht riesigen Körper. Hat eine gute Body Control, finde ich, was immer wieder auffällt, wenn er, also dieses Laying Out, wenn die Pässe ungenau sind, dass er wirklich irgendwie noch Pässe erwischt, die im Rücken sind oder die gerade insbesondere zu weit nach vorne gelegt sind. Gutes High-Pointing, einige Highlight-Catches. Also sein Catch-Radius ist größer, als man denkt, wenn man ihn sieht. Unter Druck und enger Coverage fand ich seine Konzentration sehr gut. Contested Catches fand ich ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, immer relativ zu dem, welche Statur er hat. Kräftige Hände, gutes Positioning, sehr gute Body Control zum Teil, aber er benötigt die eben auch, weil er sich nicht konstant gegen Man Separation erarbeiten kann. Nach dem Catch ist es so ein bisschen so, also ich gehe immer Route, Catch, nach dem Catch, so werde ich das quasi durchgehen, für diejenigen, die letzten Jahre dabei waren, denen sich vielleicht erinnern. Nach dem Catch ist es so, fand ich auch da wieder kein besonderer Burst, er hat ein paar solide kleinere Moves. Er ist strong, er hat Power im Kontakt, er hat so ein paar Running Back Elemente in seinen Yards after Catch, eine ganz gute Contact Balance, er absorbiert Hits. Es gab das eine Ding, diesen einen sehr langen Catch and Run gegen Ohio State. Aber es ist jetzt niemand, der dauernd massig Yards after Catch durch irgendwie seine Explosivität, seine Acceleration, seine Moves generiert. Spielt da recht intelligent, wenn er Vorblocker hat, nutzt er die auch ganz gut aus. Das ist quasi ein passabler Bereich. Der Punkt, in dem ich ihn ganz anders sehe, ist in der Tat als Blocker. Also ich fand ihn wirklich einen der besseren Blocker der Klasse. Sehr guter Open-Field-Blocker. Ich habe geschrieben, gute Technik, quicker Handeinsatz. Initial Contact gefällt mir richtig gut. Kontrolliert die Beast nicht nur, sondern schiebt sie nach hinten. Das ist dann vielleicht auch immer eine Tape-Frage, welche Tapes man geschaut hat. Ich habe welche geschaut, da fand ich ihn, gehört er zu den besseren Blockern der Klasse. Insgesamt, wie gesagt, Bereich Anfang Tag 3, kratzt an den Top 100. Ist einfach so, also Bottomline, ungewöhnlicher Slot-Guy, Running-Back-Statur, nicht besonders quick oder sharp, erstaunlich großer Radius, starkes Gespür für freien Raum, so ein bisschen Bully nach dem Catch, aber eben durch seinen geringen Burst limitiert, arbeitet vor allem in der Mitte des Feldes. Und wie gesagt, da sind wir ja, sehen wir ihn rundenmäßig ähnlich, so zu Beginn von Tag 3 kann man da vielleicht einen ganz spannenden Spieler ziehen. Hast du noch einen Kommentar zu Parker Washington? Oder zu dem, was ich gesagt habe, zu Parker Washington? Ich will es immer noch mal zurückgeben. Dann vielleicht kann man ja noch in eine Konversation starten. Sollte man natürlich nicht immer machen. Denn dann dauert das Ganze ewig.
Nee, das passt für mich alles so. Wir können gerne weitergehen, wenn du möchtest.
Dann kommen wir zum nächsten Spieler. Es ist nicht Jackson Irvine, der jetzt natürlich auch verdient, hier besprochen zu werden. Nein, es ist Jackson Smith-Njigba von Ohio State. einer der designierten Top-Prospects der Klasse. Ich stelle ihn wieder kurz vor, diesmal werde ich beginnen. Smith Njigba, ein 5-Star-Recruit aus Rockwall, Texas, der sich für die Wide Receiver Schmiede Ohio State entschieden hat. Also Brian Hartline, deren Wide Receiver Coach, ist ein Top-Recruiter und ein mindestens ebenso guter Entwickler von Talenten. Hat man ja in den letzten Jahren beeindruckend gesehen. Das wird in den nächsten Jahren nicht unbedingt weniger, um es mal vorsichtig zu formulieren. Smith Njigba in seiner ersten Saison bei den Buckeyes musste sich noch ein bisschen hinten anstellen. Da hat er Garrett Wilson und Chris Olave vor sich gehabt und damals ja auch noch Jameson Williams als dritten Receiver. National Championship erreicht, die Buckeyes aber gegen Alabama verloren. Und dann 2021 in seinem zweiten Jahr, ja, einen absoluten Breakout. Wilson und Olave waren ja weiterhin im Team, aber er, ja, avanciert im Slot zu einem der besten Receiver des Landes. 95 Catches, 1606 Yards, 9 Touchdowns. Damit bessere Stats als eben die anderen beiden, die ja im vergangenen Jahr in der ersten Runde gegangen sind. Krönung war dann im Rose Bowl ein unglaubliches Set. 15 Catches, 347 Yards und 3 Touchdowns gegen eine wohlgemerkt ersatzgeschwächte Utes Secondary. Da haben die irgendwann, mussten sie dann einen ihrer Running Backs, Micah Bernard, der das halt mal in der Highschool gespielt hat, um funktionieren. Und das ist natürlich no contest gewesen für Jackson Smith und Jigba. In dem Jahr nur Third Team All Big Ten, völlig absurd, also wie man auf die Idee kommt, ihn nicht ins erste Team zu berufen, Third Team All American immerhin geworden. Ja, 2022 große Hoffnung, aber die sind schnell geschwunden oder verschwunden, denn gleich zu Saisonbeginn hat er sich eine Hamstring-Verletzung zugezogen, die ihn dann das ganze Jahr über limitiert hat. Er hat dann irgendwann nicht mehr gespielt, also insgesamt waren es nur 3 Spiele, von daher, geht es bei Jackson Smith und Jigba, wenn man sich das Tape anguckt, vor allem oder fast ausschließlich um die 2021er-Saison. Er ist 6'1", 196, also für einen Slot-Receiver oder jemand, der jetzt vor allem im Slot gespielt hat oder fast ausschließlich im Slot gespielt hat, relativ gute, relativ große Größe, 30,5 Arme, hat ein Vertical von 35, aber vor allem die Quickness-Werte sind absolut elitär. Also ein Shuttle von 3,93, also unter 4 und ein Cone von 6,57, das sind absolute Weltklasse-Werte. Und die, denke ich, kann man auch ganz gut auf dem Feld sehen. Was ist er für ein Typ? Jackson Smith und Jigba, sehr produktiv gegen Man- und Zone-Coverage. Keiner, der nur freien Raum nutzt. Einen großen Route-Tree, sehr viele verschiedene Routes regelmäßig gelaufen und auch prononciert gelaufen. Viele Crosser verschiedener Tiefe, aber ebenso vertikale Releases, einige Slot-Outs. Also das ist etwas, was man sonst nicht unbedingt immer von Slot-Receivern sieht oder nicht in der Form zumindest. Nicht nur einfach in die Flat, sondern wirklich eine richtige Out-Route zu laufen. Guter Release, nimmt im Stem, also in den ersten Schritten, passable Geschwindigkeit auf. Ich finde es insgesamt einfach ein herausragender Route-Runner. Cuts erfolgen ansatzlos, sind tödlich, sind hervorragend vorbereitet. Seine Foot-Quickness ist absolut großartig. Er kann auch schnell adjusten, je nach Coverage, also wenn er sieht, dass Pre- oder Post-Snap-Bewegungen im Backfield sind, bei seinem Gegenspieler oder wenn ein Zone-Defender in die Flat nach außen sieht, das antizipiert er, dann passt er seine Route entsprechend an, dass er da nicht in irgendwen reinläuft. Das ist einfach alles quick, quick, quick. Lateral Steps, super, diese Hesitation Steps, also so Verzögerungsschritte, die dann quasi den Cornerback vielleicht auf eine falsche Fährte locken. Gerade bei vertikalen Routes, auch in der Vorrunde der Burst aus dem Cut, es ist einfach oft so, dass der Defensive Back falsch spekuliert. Er legt sich den halt zurecht, er legt sich dessen Leverage zurecht, Head and Shoulder Fakes, Lateral Quickness, es ist schwer, eine Hand an ihn zu kriegen, sehr effektive Double Moves, das sieht einfach toll aus, finde ich. Sehr gutes Gefühl für Positioning. Bei allen Routes kriegt er relativ beständig Separation, ohne dass es zwangsläufig explosiv aussehen muss. Ihr merkt, ich bin von seinem Spiel einigermaßen begeistert. Auch so seine Speed-Variationen, langsamerer Release, zum Beispiel bei Play-Action, um dann aus dem Break raus zu explodieren, aber man weiß halt nicht wohin, es könnte ein Slant sein, es könnte ein Out sein, es könnte ein angedeuteter Cut und dann doch nur der Hook sein, das ist super deceiving, einfach kaum auszurechnen. Insgesamt seine Cuts, auch bei In-Breaking-Routes, abrupte Richtungswechsel, braucht wenig Steps, um eben diesen Cut zu machen, also er muss nicht irgendwie mit drei Schritten erstmal abbremsen und dann kommt der Cut, sondern das ist alles in einem Fluss. Insgesamt sehr sichere Hände, muss nicht groß adjusten, greift on the fly zu, also versucht eigentlich den Ball mitzunehmen in der Route und nicht irgendwie damit abzustoppen, hat halt nicht den krassesten Catch-Radius, das muss man sagen. Es ist nicht so viel Highlight-Material. Es gab, glaube ich, in seiner Freshman-Saison so einen krassen Endzone-Catch, aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt dauernd irgendwie, er ist nicht der krasseste Jumper zum Beispiel. Oder auch Bälle, die ein bisschen zu weit nach vorn gelegt werden, die werden nicht unbedingt erreicht. Contested Catches ist jetzt auch nicht unbedingt sein Spezialbereich. In einigen Plays gute Bundy Control, aber wie gesagt, er ist nicht derjenige, der jetzt irgendwie in die dritte Etage springt und den Ball da reinzieht. Er ist im Effektivsten, wenn seine Füße gesetzt sind. Er hat sehr gute Konzentration, wenn er so diese Low Throws, Under Throws, die so über der Grasnarbe kommen. Er kommt mit tollem Break zurück zum Ball. Er hat halt keinen Top Speed. Er ist ja dann beim Pro Day gelaufen. Das waren relativ gute Zeiten. Wie gesagt, das bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und auch kein Top-Burst, er ist ein bisschen One-Speed-Runner, finde ich. Aber wenn er den Ball in der Hand hat, hat er sneaky Moves, hat vor allem aber eine tolle Vision und exzellente Running Lanes. Gespür für freien Raum, dadurch kriegt er halt mehr Yards auf der Catch als einfach durch Speed oder durch Power. Ein paar nette Spins oder so, aber jetzt nichts Besonderes. Aber er findet immer Wege. Und das finde ich schon relativ beeindruckend. Ich fand ihn als Blocker gut. Wir werden wahrscheinlich jetzt bei jedem Spieler, du hast vielleicht ganz hohe Ansprüche an Receiver-Blocking, die habe ich mir wahrscheinlich in den Jahren irgendwann abgewöhnt oder so. Ich fand ihn als Blocker ziemlich gut bei Screens, bei Edge-Runs. Auch hier gutes Gefühl für Positionierung. Dieses Locking des Defenders, also nicht anlocken, sondern halt nicht festhalten, sondern sozusagen direkt davor stehen und ihn einfach nicht vorbeikommen lassen. Hat eine gute Technik, hält nicht zu lange. Gelegentlich ist der Handeinsatz ein bisschen zu weit, da muss er aufpassen, also wenn er dann an die Ecken des Shoulderpads gelangt. Aber insgesamt finde ich das ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Für mich kann ich jetzt schon vorwegnehmen, der Nummer 1 Receiver dieser Draft-Klasse, der einzige, der bei mir ein klares, ich bin auch nicht so begeistert, aber ich glaube ein bisschen begeisterter als du von der oder ein bisschen zufriedener als du von der Draft-Klasse. Dennoch der einzige, der von mir bei mir ein ganz klares First-Round-Grade hat mit einem Mid-First, einfach ein super savvy Route-Runner. Football-Player, gewinnt auf verschiedenen Wegen, mit Separation, ist nicht leicht auszurechnen, wird in der NFL einfach eine First-Down-Maschine sein. So, wie siehst du Jackson Smith und Jigba?
Ein kleines bisschen kritischer. Wir sind so geschätzt halbe bis dreiviertel Runde ungefähr auseinander. Ich habe ihn so in der zweiten Runde. Aber ich sehe es halt auch, dass der in der NFL dann oder im Draft auch früher gezogen wird. Das sehe ich komplett ein. Du hast ihn eigentlich mehr als perfekt beschrieben und beim Blocken sind wir auch nicht so weit auseinander. Ich fand ihn halt okay als Blocker. Ich glaube, diesen überragenden Blocker dieses Jahr gibt es einfach nicht, aber der hat das schon ordentlich gemacht. Ja, sein bester Skill, den hast du ja schon sehr gut rausgearbeitet, aber es ist halt dieses Route Running. Da muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber was mir auch zum Spiel gefallen hat, ist dieses, er versteht es dann auch sehr gut, zum Beispiel, wenn er mal etwas tiefer geht, dass er genügend Abstand zum Safety hält, um noch diese und ihn quasi noch tief bedroht, um dann die Route abzubrechen. Dadurch ist er dann underneath einfach frei oder in der Seam frei. Und wie du sagtest, das ist halt dieses Manipulieren des Gegenspielers, das macht er sowohl gegen DBs als dann auch irgendwie gegen die tiefen Safeties oder sowas. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er gibt dem Gegenspieler auch wenig Möglichkeit, ihn überhaupt mal an der Line of Scrimmage zu berühren. Das halt auch, zieht sich eigentlich das ganze Tape bei ihm, hat mir sehr gut gefallen. Wo wir vielleicht, ich glaube, wir gehen gar nicht so weit auseinander, aber die Hände haben mir jetzt nicht zu sehr gefallen. Also es ist so ein bisschen so, wenn wir von First Down die Schiene sprechen, dann will ich auch die sichersten Hände da sehen und das sehe ich bei ihm halt ab und zu nicht. Auch hat er leider diesen leichten Hang dazu, mit dem Körper zu fangen. Das ist jetzt auch nicht so, dass er es überwiegend macht, da gab es auch, glaube ich, diese Klasse andere Kandidaten.
Aber, da kommen wir noch zu.
Ja, ich glaube, wir haben den gleichen im Kopf, aber werden wir gleich noch sehen. Das ist dann technisch nicht sauber und das wird dann früher oder später auch leider zu Drops führen, wenn der Ball schön gegen das Pad klatscht und dann leider mehrere Yards von dir weg ist. Dann hat er so einen oder anderen Konzentrationsdrop, das ist jetzt irgendwie ab und an mal gewesen. Und obwohl er halt so gute Routen läuft, habe ich das Gefühl, dass er extrem selten mal klar frei ist. Das ist jetzt nicht das größte Problem, weil er halt eben quick ist, aber mir gefällt die Geschwindigkeit von ihm nicht. Er hat das mit einer 4.5.2 auf 40 getestet, aber ich glaube, das ist halt Downfield in der NFL eher selten eine Bedrohung. Deswegen, da so ein bisschen downgegradet. Also am Ende ist es trotzdem ein guter Receiver. Erste Runde würde ich ihm jetzt nicht. Zweite Runde sehe ich ihn durchaus.
Irgendwas wollte ich gerade noch anfügen, jetzt habe ich es wieder vergessen, was du gerade gesagt hast, aber dann ist es wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen. Hat man früher mal gesagt, was totaler Quatsch ist. Nur wenn man was vergisst, heißt es nicht, dass es nicht wichtig war. Komme ich vielleicht später noch drauf. Also irgendwas gar nicht zu ihm selber, sondern zu irgendeiner allgemeinen, einem allgemeinen Take zu den, zu der Receiver-Klasse. Ich hatte, glaube ich, auch, oder vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe nicht gesagt, dass er die besten Hände der Klasse hat. Ich habe nur gesagt, er hat gute Hände. Ich bin relativ sicher. Er hat jetzt nicht Magnethände. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, nee, also ja, beste Hände der Klasse auch weit entfernt, ja.
Auf jeden Fall ein spannender Spieler, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich glaube auch ein Spieler, der jetzt nicht die ganz große Zeit benötigt, bis er genau das zeigt, was er jetzt gezeigt hat. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der vielleicht, bei Receivern kann man immer mal ein Jahr einkalkulieren, wo man die sich so ein bisschen akklimatisieren müssen. Aber ich glaube, das ist schon jemand, der einen relativ hohen Floor mitbringt. Einfach weil er... Ja. Das, was er kann, gut kann und weil einfach auch Quick Separation ein bisschen Name of the Game ist in der NFL. Ein Teil. Es gibt noch einen anderen Teil, da kommen wir später zu, aber das ist sicherlich ein Teil. Kommen wir zum nächsten. Oder hast du noch irgendwas zu Jackson Smith und Jigba? Dann sind wir jetzt bei Marvin Mims von Oklahoma, ein Junior. Marvin Mims, Four-Star Recruit aus Frisco, Texas. Ja, wir haben viel Texas heute, viel Texas High School. Hat dort den Highschool-Rekord für Receiving Yards gebrochen. Entscheidung zum College fiel dann aber für den Texas-Erzrivalen Oklahoma. Machte dort gleich als Freshman 2020 richtig auf sich aufmerksam. 9 Touchdowns bei 37 Catches ist natürlich eine exzellente Quote. Also jeder vierte Catch ungefähr ist ein Touchdown. Ich kann ein bisschen Mathe. Verriet da schon ein bisschen, wohin die Reise gehen wird. Bei ihm so vom Spielstil her ist gleich in Second Team All-Big 12 gewählt worden. 2021 dann 32 Catches für 705 Yards und 5 Touchdowns. Ein lockerer 22er Schnitt pro Catch. Honorable Mention All-Big 12 geworden. Und dann letzte Saison war seine beste Saison. 54 Catches, 1083 Yards, 6 Touchdowns. First Team All-Big 12. Insgesamt ein Schnitt von 19,5 Yards pro Catch in der Karriere. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ich werde dann kurz noch die Zahlen einfach übernehmen und dann an dich übergeben, falls das okay ist. Marvin Mims 5'11", 183, also sagen wir mal mittlere, leicht unterdurchschnittliche Größe, jetzt nicht der allerkräftigste, 31,5 Arme ist okay. Und dann ist er eben mit einer 4,38 40 super schnell gelaufen, tollen Vertical von 39,5, Broad Jump von 129, also explosiv ist er auch, und Cone, also der, was ja die Wendigkeit so ein bisschen abbilden soll, mit 96 ist auch absolut okay. Ja, Marvin Mims, was magst du zu ihm erzählen?
Ich finde es immer wieder witzig, wenn der Three Cone erwähnt wird, weil es ja immer so als der große Endgegner von DK Metcalf galt und ich glaube mittlerweile da kein Mensch mehr über diesen Wert spricht. Ja, zu Marvin Mims, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Schneller Route Runner mit sicheren Händen. Du hast den Speed angesprochen und den Speed sieht man meiner Meinung nach auch auf Tape total. Also wie oft er tief hinter die Secondary kommt, wie oft er da auch ich glaube, in einem Spiel wurde er da auch mehrere Male einfach umgeruppt, weil der Verteidiger einfach gar keine andere Chance mehr hatte, da den Schaden, der Schaden ist in dem Fall ein Touchdown, zu verhindern. Also der Speed ist auf jeden Fall da und der ist nicht nur bei den Unterhosen-Olympiaden gelaufen worden, sondern der ist auch auf dem Feld sichtbar. Hat im Slot gespielt, hat auch Outside gespielt. Ich finde, ein sehr sicherer Handscatcher, das hat mir außerordentlich gut gefallen, sehr konzentriert. Mit dem Speed läuft er auch gute Routen. Er hat jetzt da auch, ist leider wohl im College irgendwie, ich glaube, es zieht sich das ganze Tape irgendwie bei den meisten. Also es ist musste da jetzt nicht die größten, anspruchsvollsten Routen laufen, aber hat das eigentlich sehr ordentlich gemacht und man hatte auch schon, zumindest für mich, gab es da Fantasie für mehr, also dass man auf dem, was man da gesehen hatte, aufbauen kann. Der legt sich auch die DBs so zurecht, wie es ihm passt, und dann hat er diesen Speed, um das auch auszunutzen. Und ist ein williger Blocker. Er ist da nicht perfekt, aber wie sagt man so schön, er schädelt da rein, und auch im Open Field, wenn er gerade mal keinen Gegenspieler vor sich hat, er sucht sich da Arbeit, versucht irgendwie da die One-Plays zu unterstützen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und hat auch hier gutes Ball-Tracking, ist in der Lage, gut zum Ball zu adjusten und hat da schon mal für mich ein relativ interessantes Skillset. Was ich eher schwächer sehe, ist der Catchpoint. Da könnte er noch ein bisschen aggressiver spielen bei Contested Catches. Man muss auch sagen, so viele hat er auf Tape nicht, weil oft, wenn es dann zu solchen Situationen gekommen wäre vielleicht, dann wurde er einfach auch gefoult. Er könnte mit dem Ball in der Hand, vor allem auch mit der Geschwindigkeit einfach irgendwie ein bisschen dynamischer sein. Also da ist er für mich einfach zu zögerlich. Ich glaube, er brauchte auch so lange, um sich zu entscheiden. Und er hat da irgendwie mit dem Ball in der Hand dann keinen Burst und ist jetzt nicht so wie andere Spieler, die mit dem Ball in der Hand dann auch wirklich zum Running Back werden und dann das Feld runtersprinten. Das sieht man bei ihm jetzt eher weniger. Und er liest auch das Feld dann nicht so gut. Er hat auch nicht so eine gute Vision beim Laufen. Die Größe ist jetzt nicht optimal. Das heißt, es limitiert ihn auch am Catchpoint, also irgendwelche High-Point-Catches gegen vor allem auch physische Cornerbacks oder sowas kann er wahrscheinlich knicken. Und er muss halt am College kaum Release zeigen, deswegen schwer zu bewerten auf jeden Fall. War halt sehr oft offline aufgestellt, das hat ihm natürlich geholfen. Aber gut, diese Schwäche oder dieses Problem könnte man ja auch in der NFL zum Beispiel, wenn er öfter auf Z spielt, dann auch gut umgehen. Deswegen, ich fand den ganz interessant und habe ihn am Ende jetzt mit einer hohen dritten Runde gegradet.
Zwei von drei sind wir nah zusammen, Tobi. Das ist natürlich ein Problem, aber wir wollen ja keine Hottags raushauen. Ich habe ihn ähnlich gegradet, late second, early third. Sehe ein bisschen, anders, aber grundsätzlich schon sehr ähnlich. Was ich spannend fand, ist, dass er wirklich ich hatte also aus den Jahren jetzt ein bisschen mehr den Eindruck, dass er auch mehr aus dem Slot agiert, aber er hat ja wirklich hat größtenteils Outside gespielt, eben als Flanker, manchmal auch als Split End. Größtenteils am Perimeter tätig gewesen, Screens, Comebacks, Go-Routes, das war so ein bisschen sein Ding, meistens einfach auf der linken Seite, aus irgendeinem Grund hat Oklahoma den eigentlich immer auf die linke oder fast immer auf die linke Seite gestellt. Release fand ich okay, er hat so ein paar effektive Outside-Inside-Fakes, aber ja, du hast recht, da ist er natürlich, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig oft getestet worden. Sein Deep Speed ist super, er braucht ein bisschen, fand ich immer, bis er auf Touren kommt, er hat diesen Build-Up-Speed, ich weiß nicht, ob das an seinen langen Beinen liegt oder so, und das wird ja auch ein bisschen bestätigt, dadurch, dass seine 40-Zeit halt exzellent ist, sein 10-Yard-Split von 1,55 ist so im, höchstens okayen Bereich, vor allem dafür, dass er danach so durchdreht. Vielleicht liegt es auch am Route-Running, es ist halt extrem gefährlich, wenn er Schwung holen kann und dann wirklich vertikal am Defensive Back vorbeizieht, das ist absolut großartig. Die Double Moves sind, wenn er welche macht, sind ganz nett, einfach auch da wieder, dadurch, dass er den fünften Gang hat und nochmal immer den Nachbrenner einschalten kann. Seine Routes fand ich ein bisschen weniger gut als du wahrscheinlich, fand ich nicht besonders nuanciert. Er schlägt eigentlich die Defensive Backs eher mit dem Speed, eher mit den Ballskills als durch Separation, durch die Route selber, durch die Foot Quickness, obwohl ist okay, aber das ist jetzt nicht sein Selling Point, fand ich. Route Tree war nicht der variabelste, wird auf seiner Seite gelassen und sorgt dort für Probleme. Wenig Pässe über die Mitte und wenn, dann fand ich, rundet er seine Routes da ein bisschen ab. Und auch erstaunlich wenige Quick Receiver Screens, was man ja eigentlich mit so einem Spieler machen müsste. Seine Ballskills fand ich sehr, sehr gut, bis sensationell. Da waren spektakuläre Catches dabei, auch ziemlich guter Catch-Radius. Das vertikale Balltracking gefällt mir. Späte Separation durch eben diese langen Schritte, da holt er immer noch ein bisschen was raus. Ab und zu einen subtilen Armbar, dass er den Defensive Back so ein bisschen, jetzt nicht wegschiebt, aber zumindest daran hindert, näher ranzukommen. An der Sideline fand ich ihn stark, also Sideline Wizard habe ich ja noch geschrieben, also herausragende Konzentration, kriegt die Füße immer irgendwie noch ins Feld, selbst bei schwierigen Catches oder ungenauen Pässen, halt wirklich gute Adjustments, gute Body Control. Ich fand ihn als Contest, wird er jetzt nicht in der NFL nicht dauerhaft sein, fand ich ihn nicht so schlecht, also was weiß ich, bei dem Comeback Red River gegen Texas, wo er, das war das Spiel, wo Rattler gebancht wurde und dann Caleb Williams reinkam, da gab es so ein, zwei Dinger, die er wirklich, also wo er die Bälle wirklich super gepflückt hat, tief. Also da hat er zumindest Potenzial, könnte er vielleicht noch ein bisschen öfter zeigen. Nach dem Catch ist er nicht ungefährlich, aber ich fand seine Run-Lanes gar nicht so schlecht, aber ich fand, es ist halt primär durch Geschwindigkeit, ist ein bisschen linear gewesen, ist jetzt kein krasser Tackle-Breaker im Kontakt. Gut, ist bei 183 vielleicht jetzt auch nicht seine hauptsächliche Aufgabe, ist jetzt auch nicht so, dass er super shifty ist. Also kein Yards after Catch Monster, aber ist einfach durch seine Geschwindigkeit da immer gefährlich. Blocking fand ich, also hatte ich mir erst aufgeschrieben, okay Blocker, engagiert, aber limitiert und dann später, doch besser als gedacht irgendwie. Serviceable kann man das vielleicht nennen. Zudem ein relativ gefährlicher Punt Returner mit einem guten Schnitt, fast 12er Schnitt pro Punt Return. Wie gesagt, late second, early third. Ja, wirklich absolut starker Deep Threat mit allen Ingredienzen, die es dazu braucht. Und darüber hinaus ein bisschen mehr. Ich fand ihn sehr stark an der Sideline, ich fand seine Body Control gut, seine Balance gut. Die Frage ist halt so ein bisschen, was geht bei ihm über die Mitte? Das ist eine reine Projection, da wissen wir einfach nichts. Da können wir uns jetzt, da müsste man ihn jetzt wirklich mal testen einfach. Dafür sind so eine Visits dann natürlich auch da und so Workouts. Ich würde ihn nicht unbedingt zu viel in den Slot stellen. Ich glaube schon, dass der als Z-Receiver seine größten Stärken hat. Auf jeden Fall ein spannender Spieler. Vielleicht nicht der variabelste Spieler, aber das, was er kann, das hat seinen Wert in der NFL, denke ich.
Ja, und nach mehreren Jahren Tyler Lockett würde ich auch nie wieder sagen, dass diese Größe und das Gewicht nicht outside brillieren kann. Und Mims ist ja ungefähr in der gleichen Range wie Lockett.
Ja.
Und also, ja, und ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es der passendste Vergleich ist, aber ja. Mims gefiel mir sehr gut. Würde ich auch wie du sehen, nicht unbedingt in Slot, den kann man auch gerne außen spielen lassen.
Ich weiß auch nicht, also das kann man halt relativ wenig rausfinden aufgrund seiner Einsatzmöglichkeiten, wie seine Quickness ist. Also seine Wirklichkeit, also ja, er ist quick, er ist jetzt kein steifer Receiver, keine Frage, aber wie ist seine Quickness, seine Short-Area-Quickness bei so ganz, bei kurzen Routen, das wissen wir einfach nicht. Also ich denke, der wird auch, also der hat ja bei Oklahoma auch mal im Slot gespielt. Das wird er sicherlich auch in der NFL mal tun. Wie gesagt, man bewegt die Spieler ja auch umher. Aber ich finde gerade auch mit seinen Sideline-Skills würde ich ihn erstmal außen sehen. Muss er natürlich, trotz, auch wenn er nicht dauernd X spielen wird, logischerweise, aber mit seinen 183 Pounds muss er natürlich gucken, dass er da hält, weil das sind halt viele Nicht-Tyler Lockets daran gescheitert. Ne? Also das
passt ja, die Physis. Absolut,
ja. So, müssen wir gucken. Aber auf jeden Fall ein Spieler, der durchaus Spaß gemacht hat. Ich scoute ja immer nebenbei auch in der Saison einfach für die Blog-Einträge, aber ich hätte nicht gedacht, ich hatte ihn so einfach, ich gehe ja mit dem Gefühl ran, einfach weil ich das ein oder andere Tape schon immer gucke im Laufe der Jahre. Mein Gefühl hat mich da getrogen. Also ich hatte ihn jetzt höher gegradet, als ich das vorher erwartet habe. Von daher mal schauen, wo der gute Marvin Mims landet. Wollen wir zum nächsten kommen?
Machen wir.
Dann sind wir jetzt bei einem Spieler, einem der wenigen Spieler, die wir haben, die einfach auch mal ein bisschen Size und, naja, gut, richtig viel Beef nicht, aber zumindest ein bisschen Beef mitbringen, nämlich Quentin Johnston von TCU. Quentin Johnston, ein 4-Star-Recruit aus Temple. Na, in welchem Bundesstaat? Richtig, in Texas. Der blieb in seinem Heimatstadt, aber nicht bei den Texas Longhorns, zu denen er erst committed war, sondern entschied sich dann in mehr oder weniger letzter Sekunde um für das kleine Programm TCU. Eine etwas überraschende Kehrtwende. Ja, im Nachhinein kann man sagen, die hat sich ausgezahlt, wusste man damals noch nicht. In seiner Freshman-Saison 2020 hat er gleich gute Ansätze gezeigt. 22 Catches, zwar nur über 487 Yards, also ein Schnitt von über 20 Yards pro Catch. 2021 hat er ein paar Spiele wegen Knieverletzungen gefehlt, aber immer noch 33 Catches für 634 Yards und 6 Touchdowns, also der Schnitt blieb hoch, wurde als First Team All-Big 12 gewählt und dann vergangene Saison, ja, die Traumsaison nicht nur für ihn, sondern für die Horned Frogs mit dem neuen Coach oder Coaching-Staff unter Sonny Dykes. 60 Catches, 1069 Yards, 6 Touchdowns, Quentin Johnston erneut First Team All-Big 12 und natürlich vor allem einfach der sensationelle Weg ins National Championship Game. Eine der größeren Sensationen der jüngeren Zeit im Halbfinale, ach nee, das lassen wir vielleicht mal, war Tobi, für diejenigen, die es nicht wissen, Tobi ist Michigan-Fan. Ja, im Finale hat man dann bekanntermaßen die Klatsche gegen Georgia bezogen als TCU, die Saison war natürlich trotzdem sehr erfolgreich. Quentin Johnston 6'3", 208, also schon eine ganz andere Marke als die Kollegen, die wir eben besprochen haben. 33, 5 Achtel Arme, also auch wirklich lange Arme. 9,5 Hände ist okay. Bei der Combine 40,5 Vertical, also richtig sprungstark. Der Broad von 134 hat das bestätigt, also der Weitsprung sozusagen aus dem Stand. Ist jetzt beim Pro Day irgendeine 4,5er Zeit gelaufen. Ich denke, das kommt hin. Also ist schnell, vor allem für seine Größe, aber jetzt nicht überschnell. Ich beginne diesmal. Quentin Johnston, ja, meistens als X-Receiver aufgestellt und das ist auch so ein bisschen seine Projection. Das ist auch, denke ich, sein Wert, weil wir diesmal nicht so viele in den ersten Runden haben, die jetzt so ausgereifte X-Receiver sind. Und danach gucken die Teams nun mal am meisten. Das ist einfach so. Es gibt mehr gute Slot-Prospects als X-Prospects. Ja, fast immer links aufgestellt, gelegentlich auch in Slot geschoben. Hat halt so diese üblichen Perimeter-Wide-Receiver-Routes gelaufen. Also vor allem Go, Post, Crosser, Deep-In, vielleicht mal. gute explosive Releases. Er hat so einen krassen Run-Style, finde ich. Also diesen High-Knee-Run-Style. Roger Craig, wer sich das mal angucken will, hat den am krassesten gehabt, NFL-mäßig. Also so ein bisschen galoppierend sieht's aus. Ist nicht unbedingt sehr flüssig, aber kommt dadurch schnell auf guten Speed. Kann Cornerbacks teilweise sofort überlaufen. Gegen Off-Coverage, also wenn der Cornerback ein bisschen weiter wegsteht, dann frisst er die Cushion, also den Abstand sozusagen, relativ schnell auf. Seine Techniken und Release-Fakes gegen Press fand ich ganz gut. Auch hier die Armarbeit, dass er dann eben auch die gewünschte Leverage sich sichert oder den Arm des Cornerbacks bei Press halt runterschlägt oder bei Bump and Run runterschlägt, der ihn irgendwie auf der Route behindern will. Routen haben ja einigermaßen gut gefallen, ist nicht super quick am Breakpoint, also bei den Cuts, aber kann halt den Speed ganz gut durch die Route beibehalten. Bei Routen, die zurückkommen, Hooks, Comebacks, finde ich, das Footwork gefällt mir, also dass er schnell abbremst und sich umdreht. Es ist halt nur so, dass er nicht so wahnsinnig subtil ist, finde ich. Er verkauft die Routen nicht, er müsste sich eigentlich noch bessere Leverage, aber weil eigentlich, also von der Fußarbeit und so, bringt er halt relativ viel mit. Sehr großer Catch-Radius, wenig überraschend, Jump-Balls, dieses Elevating in der Luft macht sich lang, aber halt, also das Catching hat mich genervt, weil er wirklich viele Body-Catches hat. Gerade bei Contested Catches, da musst du doch den Ball attackieren, da darfst du nicht warten, bis der zu dir kommt, dann nimmst du ihn auch noch quasi in deinem Basket, wie es so schön heißt, also in dem Korb direkt am Körper auf. Also er hat das bei einigen, so bei Hooks und auch bei Slants, dass er so dieses Aufposten wie ein Basketballer befolgt, aber das ist halt inkonstant. Er müsste sich mehr Bälle sichern. Er verliert zu viele Contested Catches und er verliert zu viele einfache Bälle. Da müsste er dominieren. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ich habe den wirklich lange angeguckt, weil ich mit ihm weniger warm wurde, als ich das dachte. Problem 1, finde ich, müsste sich physischer positionieren. Lässt sich zu leicht outboxen, auch von kleineren Cornerbacks. Problem 2, keine wirklich strong hands. Also diese starken Hände, die was festhalten. Durch normalen Kontakt gibt es immer wieder ein Completion. Und Problem 3, er müsste mehr highpointen. Er wartet zu oft, bis der Ball bei ihm landet, anstatt ihn zu attackieren. Bei tiefen Bällen finde ich sein Balltracking dagegen ganz gut. Also darum, es ist irgendwie ein Mixed Bag. Ich fand, das hat sich von Play zu Play unterschieden. Es gibt ein paar nette Over-the-Shoulder-Catches, Body-Control in der Endzone, dieses Ding gegen Kansas, wo er die Füße noch ins Feld kriegt, absolut genial. Aber müsste halt auch an der Goal-Line mehr dominieren. Also hat ja relativ wenig Touchdown-Catches. Ich meine, TCU hat eine Offense gehabt, die haben halt echt wild gescored und der hat 6 Touchdown-Catches. Das ist nicht schlecht, aber gerade für so einen Spielertyp vielleicht ein bisschen wenig. Nach dem Catch fand ich ihn erstaunlich stark, aber das war jetzt keine Überraschung, wenn man ihn gesehen hat. Unterschätzte Quickness, ein paar Moves im Arsenal, vor allem sein Spin-Move, der ist halt super quick, tolle Balance, kann daraus sofort wieder Speed generieren. Netten Stiff-Arm, aber er ist halt nicht unbedingt der Power-Spieler. Er ist sehr krass Finesse, finde ich. Explosivität, Quickness, nette Cuts, viele Broken Tackles dadurch, aber seltener extra Yards durch den Mann, dass da jemanden noch mitschleift. Es gab es ein, zweimal, wenn er Momentum hat, aber fand ich doch ein bisschen wenig. Blocking, boah, Junge, du bist 210 Pounds, mach was draus. Also das fand ich ein bisschen, ich habe es Lackluster beschrieben. Scheint da irgendwie wenig Interesse dran zu haben. Es gibt Plays, ne, dieser Screen gegen Kansas, ich glaube Darius Davis war es, der eine Speedster-Receiver von denen, wo er 2 aus dem Weg räumt, absolut großartig. Also wenn er will, dann kann er, ist wenig überraschend, er hat lange Arme, er ist kräftig. Aber warum spielt er nicht physischer? Für mich ein Spieler, ich habe den so im Bereich, ich habe ihn eigentlich am Anfang einer zweiten Runde gehabt, habe dann lange geguckt und jetzt so, sagen wir, ist Early Second, vielleicht kommt er in meine Top 32, also Late First, weil es einfach nicht so viel First Runner gibt. Das ist so mein Second Tier an Receivern. Ein Hate-Wide Speed Guy, der unbedingt Finesse sein will, anstatt mit seiner Physis zu dominieren. Ballskills und Physis sind halt mittelgut nur oder inkonstant eher. Mittelgut ist ein bisschen zu schwach vielleicht. Ist einfach ein stranges Profil für einen Big Receiver. Aber er hat halt spannende Quickness, er hat Potenzial im Route Running und von daher, und er ist ein Ex-Receiver von daher, oder ein Ex-Receiver Prospect, von daher denke ich, würde er auch rübergehen. Wie siehst du ihn? Quentin Johnston, TCU, einer der gehyptesten Spieler dieser Receiver-Klasse sicherlich.
Ja, du hast ihn so wunderbar beschrieben, dass, und wir sehen ihn, glaube ich, sowas von ähnlich, dass ich jetzt trotzdem mal kurz mehr oder weniger schnell runterratter, wie ich ihn sehe.
Nimm vor allem die Punkte, die ich nicht so ausgeführt habe, wenn es geht.
Ja, daran kann ich mich nicht mehr erinnern in dieser Informationsfülle, die hier angekommen ist.
Das war ein versteckter Diss à la Nicola hier, glaube ich. Aber gut, ich werde ihn dir durchgehen lassen.
Ja, ich habe ihn also vom Grading her Anfang zweite Runde und das ist mir dann auch völlig klar, dass er mit der Size-Speed-Kombi, die er hat, wird der erste Runde gehen und
ja,
da werde ich auch kein Team für verteufeln, dass man den nee. Zu früh zieht oder sowas. Ja, klassischer X-Receiver, wie du sagst, aber da fangen wir schon mal an mit dem Blocking und dem ganzen physischen Spiel, was er überhaupt nicht zeigt. Ich weiß nicht, also vielleicht nochmal in Zentimetern, 193 Zentimeter und 97 Kilo ungefähr und kriegt es nicht hin, am Catchpoint aggressiv zu sein. Er zuckt sogar manchmal so ein bisschen zusammen, wenn er weiß, er kommt gleich ein Hit, sondern er zieht da ein bisschen zurück. Da denke ich mir so, also da spielst du dann auch so ein bisschen den falschen Sport, weil da wird es dann immer ab und zu scheppern. Im Release ist er nicht so kreativ, da finde ich die Footwork auch ein bisschen verschwendet. Also er macht da viel und zappelt da immer viel rum, ohne aber einen großen Einfluss irgendwie auf den Gegenspieler auszuüben. Und da sind seine Moves auch sehr wenig abwechslungsreich. Gegen Press wurde er selten getestet. Ich weiß nicht, ob du es gerade anders gesagt hattest, also sonderlich oft nicht, aber da warte ich halt auch von ihm dann irgendwie deutlich mehr. Aber klar, er hat eine super Größe, super Speed. Der greift diese, wie du sagst, diese Zwischenräume zwischen DB und ihm in Off-Coverage an, verringert das schnell und kann dann die Leverage der Verteidiger angreifen, manipuliert sie auch ein bisschen, dass sie die Hüfte flippen und hat dann noch einen Burst hinten dran. Für seine Größe, die ganzen Stop-Routes fand ich ziemlich gut, also diese Hitches zum Beispiel. Und nach dem Catch, wie du sagtest auch, ist er in der Lage, vor allem auch die Foot Races zu gewinnen. Aber eben auch, um dann nochmal einen oder anderen Move zu machen, um da irgendwie das eine oder andere Tackle oder Miss-Tackle zu forcieren. Passt seine Routen auch an, reagiert auf die Coverage und ein bisschen aufs Ball-Placement, was ja auch nicht immer optimal war, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also diese ganzen, sag ich mal, harten Fakten, die er mitbringt, die machen ihn schon spannend. Und ja, wenn er noch ein bisschen Physis ins Spiel bekommt, dann hat er halt irgendwie das Potenzial, da wirklich einer der besten Receiver in der Liga zu werden. Wenn er das aber nicht macht und dann ja vielleicht dieser Speed in der NFL nicht mehr reicht, dann kann das aber auch ganz schön in die Hose gehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also ich mag ihn als und auch als einer der wenigen Ex-Receiver in dieser Klasse vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber da sehe ich halt viel mehr Probleme als bei den Receivern in den letzten Jahren, die irgendwie alle hoch gehandelt wurden und habe da echt ja echt ein bisschen Probleme, den jetzt irgendwie ja, so ganz klar, einen ganz klaren Weg zu sehen, wie der in der NFL dann auch brilliert.
Fair. Mit anderen Worten, um mal einen kleinen Seahawks-Bezug herzustellen, du würdest die Karten von Quentin Johnston eher schlecht einschätzen, wenn ein Cam Chancellor angerauscht kommt an den Catchpoint.
Definitiv. Und sogar wenn Tarik Woolen angeflogen kommt.
Okay, ja, jetzt haben wir 3 von 4 relativ ähnlich. Das ist, ist Quentin Johnston dein Nummer 1 Receiver oder hast du überhaupt irgendeinen auch höher noch?
Ich habe 2 höher.
2 höher, das ist beruhigend, weil ich dachte, jetzt kommst du mir an und gibst mir irgendwie 2 Second Rounder und den Rest gibt's später. Da war ich ja ein bisschen erleichtert. Nein, mir ist es egal, wie andere graden, aber als dass Adrian und Christopher Downs the Talk die Receiver-Klasse doch ein bisschen besser bewerteten und 10, 12 Receiver am Tag 1 und 2 hatten oder so. Boah. Das ist bei mir ähnlich. Kommen wir zu einem Receiver, der zwischendurch sehr viel Hype im College eingesammelt hat, wo man jetzt so ein bisschen den Eindruck hat, die einen sehen ihn so, die anderen so. Also ist einer der Receiver, der, glaube ich, die größte Varianz übers Board hat. Und zwar ist das Jalin Hyatt von Tennessee. Jalin Hyatt, ein 4-Star-Recruit aus Irmo, South Carolina, endlich mal einer Nicht-Texas High School, der damals zu den Tennessee Volunteers sich halt entschieden hat oder für die Tennessee Volunteers entschieden hat. Seine ersten beiden Saisons waren eher unauffällig mit 20 oder 21 Catches, jeweils keine 300 Yards. 2020 war das noch unter dem alten Head Coach Jeremy Pruitt, 2021 dann unter Josh Heupel. In Heupels Offense ist er dann 2022 komplett explodiert. 67 Catches, 1267 Yards, 15 Touchdowns. Zahlen waren sicherlich ein bisschen begünstigt durch die Verletzung des vorigen Number One Receivers Cedric Tillman, über den wir heute leider nicht sprechen werden. Oder wir haben uns halt gegen entschieden, dass wir über ihn sprechen. Das wäre jetzt auch eher die Sorte großer Receiver. Ja, Jalin Hyatt hat den Biletnikow Award gewonnen für den besten Receiver im College Football vergangene Saison. First Team All-American natürlich, auch First Team All SEC. Besonders in Erinnerung bleibt natürlich das Spiel gegen Alabama mit über 200 Yards und 5 Touchdowns. Der entscheidende Spieler beim Überraschungssieg gegen den großen Giganten. Jalin Hyatt, 6-0, 176, also kein Grand Hyatt. Die Arme sind relativ lang, 32,5, Hände 9. Gut, das spielt jetzt, also spielt eine Rolle, aber jetzt nicht die größte Rolle. Wir hatten das ja bei George Pickens, der absolute Highlight-Catches hat, aber unter 9 Hände hat. Also von daher, das geht also auch anders. Im vergangenen Jahr haben wir darüber gesprochen. Jalin Hyatt, eine 40 gelaufen von 4,40, also sehr schnell, aber nicht mega schnell. Der 10-Yard-Split von 1,50 ist mega schnell. Vertical von 40 ist auch sehr, sehr hoch. Ein Spieler, der polarisiert, obwohl er dafür vielleicht gar nicht so viel kann. Ich bin mal gespannt, wie du ihn siehst. Jalin Hyatt von Tennessee.
Ich weiß gar nicht, wo der aktuell so geht und bin da auch ganz
überall,
froh drum.
Überall, glaube ich, wirklich. Also.
Ja, da haben wir mal wieder die Aufgabe, den Spieler ein bisschen vom Scheme zu trennen. Das hat man ja bei der Evaluation von Pucker auch. Also ich meine, ich würde keinen Spieler schlecht graden, weil er in einem Scheme brilliert hat und das vielleicht nicht... Also nicht grundsätzlich deswegen runtergewählt, aber ich sehe da schon bei Hyatt einige Probleme in der NFL auf ihn zukommen. Aber wir fangen mal mit dem Positiven an. So bin ich erzogen. Fangen wir mal. Also ich finde, er ist technisch sehr, sehr sauber im Catch. Der ganze Prozess des Catchens ist bei ihm extrem gut. Ist auch für mich eigentlich so der beste Skill, den er hat und nicht irgendwie der Speed Downfield oder sowas. Ist er sehr sauber, sehr konzentriert, hat die Hände weit weg vom Körper und man sieht da richtig, wie er da ja gut und sicher zupackt. Auch bei voller Körperstreckung irgendwie gar kein Problem. Der Ball gleitet nahezu irgendwie sanft in seine Hände. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat auch durch Kontakt die Bälle festgehalten. Hat mit einer 4-4 getestet, du hattest den Speed ja schon angesprochen. Der ist auf Tape auch okay und da, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen später zu. Er kommt aber auch tief hinter die Secondary mit dem Speed, also der war zumindest fürs College-Niveau auf jeden Fall ausreichend. Und mit dem Speed, das ist auch das Einzige, womit er sich irgendwie großartig separiert. Ja, mit dem Ball in der Hand, also er macht eigentlich auch viele Yards nach dem Catch, aber da, er war halt auch oft durch dieses Scheme von Tennessee unglaublich frei. Also kann man ihn jetzt auch nicht irgendwie sagen, er hat jetzt eine tolle Vision bewiesen, weil ja, es gibt da einige Plays, wo er einfach freigeschemt wurde, da irgendein Coverage-Bust in der Secondary und er dann ja 40 Yards nach dem Catch macht, aber er hat halt weit und breit keinen Gegenspieler da irgendwie um sich. Also hat aber mit der Geschwindigkeit natürlich irgendwie da so ein bisschen ja so eine Upside, dass er da irgendwie auch mit Gegenspielern da irgendwie Schaden anrichten kann. Aber ja, so etwas kreativer könnte er dennoch laufen. Da hat er so ein paar Szenen gehabt, wo er ein bisschen, ja, bisschen stumpf irgendwie gelaufen ist, wo ich mir dachte, wenn du jetzt da die andere Lane nimmst, dann bist du wahrscheinlich durch. Blockt mit Effort, wenn er mal blocken muss. Also irgendwie durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich. Ja, und jetzt kommen wir eher zu den schwächeren Teilen und ja, das Route Running. Also Hyatt musste eigentlich auf dem College keine Route laufen. Also das ist auch erstmal nicht schlimm, also Hitch, Go und Post waren irgendwie so das, was er da gemacht hat. Und zum Beispiel beim Post waren die Cuts irgendwie kaum existent. Und wenn wir über das Speed-Element bei Hyatt sprechen und ich sehe die Cuts beim Hitch zum Beispiel und er braucht da mehrere Yards, um wirklich zu stoppen und also da war ich schon so ein bisschen, ja, abgeturnt von ihm als Prospect. Also weil das hat, also dieses Route Running hat mich schon wirklich tatsächlich sehr genervt. Er braucht da viel zu lange zu. Er hat so eine Geschwindigkeit, das heißt, er ist eigentlich immer so eine Downfield-Bedrohung und kriegt es dann nicht hin, einen vernünftigen Cut zu setzen, um dann den Gegenspieler, der ja dann ja so ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn er ihn covert, kann er ihn super separieren, zeigt er halt viel zu wenig. Dann hat er ja hat er athletisch getestet, sehe ich gerade. Also die zumindest die Agility-Drills, die waren jetzt gestern, als ich geguckt habe, noch nicht drin, komischerweise. Die sehen aber auch jetzt irgendwie nicht so super berauschend aus. Und das, finde ich, sieht man dann halt auch. Das matcht irgendwie das Tape, das ist daher ja das. Und wenn er dann wirklich Separation hatte, dann oft über diese Stack-Formations von Tennessee. Also zwei Receiver auf einer Seite, so ein bisschen im Bunch, outside aufgestellt, kann Jan ja gleich vielleicht mal ein bisschen besser erklären, was es damit so auf sich hatte. Aber da hat er halt oft diese Separation gehabt, weil die Verteidiger einfach darauf nicht vernünftig reagiert hatten. Hatte also keine klaren Releases, die er mal irgendwie bringen musste. Also irgendwie mal in Press oder sowas. Auch das war irgendwie nicht da. Ja, also es ist schwer, den Spieler jetzt schlecht zu bewerten aufgrund dessen, aber es gibt dann halt auch so ein paar technische Sachen, wie zum Beispiel eben dieses Stoppen, was mich dann so gestört hat, dass ich ihn jetzt ja Mitte bis Ende vierte Runde habe.
Okay, du bist richtig streng. Das finde ich gut. Ich habe ihn auch schon niedriger, kommen wir gleich zu, aber nicht ganz so niedrig wie du. Das Problem ist, finde ich, dass es einfach eine unvollständige Evaluation ist. Also das ist, glaube ich, mein größtes Problem bei Jalin Hyatt. Dass ich einfach, wir können dann aus ein paar Plays was ableiten, aber es sind einfach zu wenig Plays, die wir bewerten können in einigen Bereichen, weil es die einfach nicht gab. Also das, was für diejenigen, die Jalin Hyatt oder Tennessee's Offense, die gesehen haben, die agiert halt mit so einer extremen Spreadout, ist eine Art Air-Raid-Variante, aber eigentlich vor allem eine Spread-Variante, eine Art Bryles, die gelaufen, Tino Babers ist die gelaufen früher bei Bowling Green, Mac, dass du zwei, entweder, also Double-Stacked, aber super weit outside, das heißt, du hast zwei Receiver, die außerhalb der Nummern stehen, ganz an der Seite, also fast an der Seitenlinie, manchmal auch auf beiden Seiten. Und dadurch ziehst du natürlich die Defense extrem weit auseinander und hast halt das Problem, dass du normalerweise einen davon mit dem Safety decken musst. Und Jalin Hyatt war halt sozusagen die Nomine, ein Slot-Receiver und hat im Slot gespielt, aber das hat nichts mit Slot zu tun, wie wir das normalerweise haben, sondern der hat halt ganz weit außen einfach nur versetzt gespielt. Er war halt der den freien Release hatte. Nicht freien Release, sondern freien Release. Jetzt kommen wir schon wieder mit Englisch durcheinander. Ja, und das... Also er stand sozusagen, wenn man so will, hinter dem X-Receiver und ist dann sehr viele vertikale Option-Routes gelaufen, je nach Alignment der Defense, je nachdem, wie die gestanden hat, ob die tiefen Safety hatten, ob die Safeties rübergezogen haben und gar keinen tiefen, also ob die Mitte des Feldes offen war. Und das hat halt, naja, da hat er seinen Speed wahnsinnig gut ausnutzen können. Und genauso, ich habe irgendwo nochmal die Statistik gelesen, über 50% seiner Routes waren halt Go-Routes. Das ist natürlich eher unüblich. Und dann kam, du hast es gesagt, dann kamen ein paar Overroutes, mal Postroutes dazu. Ganz selten mal ein Slant oder Screen gab es, aber das war halt alles andere als ein prononcierter Route-Tree. Und vor allem hat er halt nicht einmal, also es gibt, weiß nicht, irgendwo hatte ich das auch gelesen, weiß nicht, PFF war 20 oder 30 Plays, wo er Press-Coverage gegen sich hatte. Das heißt, wir wissen es einfach nicht. Es könnte sein, dass er sich damit okay schlägt, wir wissen es nicht. Der Release, ja, bei ihm ist wirklich so, Turns on the Jets. Er kommt schnell auf Top Speed, hatte aber eben auch nur freie Releases. Das heißt, er musste jetzt nicht unbedingt mit Foot Quickness sich gegen einen Spieler erwehren, sondern das ging halt klar, weil er einfach Platz hatte. Und dann hat er sich, fand ich relativ intelligent gemacht, den freien Raum beim Route Start gesucht. Meistens, wie gesagt, outside the numbers. Da war es dann oft so, dass er quasi den Stem oder der Route Start ein bisschen nach innen gezogen war, um dann mit richtig viel Schwung vertikal vorbeizuziehen am Defensive Back. Er hat natürlich auch super viel gegen Off-Man gespielt. Also wenn er Man-Coverage hatte, dann war es Off-Man, weil die halt Angst vor seinem Speed hatten und sich ein bisschen Vorsprung sozusagen verschaffen wollten. Aber das finde ich, das sieht gut aus. Und er hat ja auch einfach langsame Defensive Backs locker überrannt, gerade Safeties haben einfach überhaupt keine Chance gegen ihn gehabt. Der Game Speed ist ja fast noch besser als der Track Speed. Der ist 4,40 gelaufen. Das ist schnell, aber ist jetzt nicht ultra schnell. Also, es gibt Spieler, die schneller sind als Jalin Hyatt, aber es wirkte so, als ob er der schnellste Spieler immer ist. Ich fand seine Stop- und Comeback-Routes nicht so schlecht wie du, glaube ich. Also, diese Deep Hooks, aber natürlich stimmt's, das sind halt zwei Schritte zu viel. Also, sein Footwork war da jetzt nicht wirklich beeindruckend. Der Punkt, also wir sind vollkommen überein, der Punkt, der ihn wirklich auszeichnet, ist halt sein Balltracking, seine sicheren, weichen Hände, die gute Körperkontrolle bei vertikalen Pässen, wie er den Ball aus der Luft pflückt. Das sieht einfach super easy aus. Yards after Catch, ja, du hast es angesprochen, sind halt viele, aber liegt halt daran, dass er halt alle überläuft und dann eben auch die letzten 30 Yards in die Endzone noch unfallfrei hinkriegt. Nicht besonders kräftig, ne? 6-0, 176, das ist sehr dürr, da müssen wir nicht groß drüber reden. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass diese Draft-Klasse, wir hatten das bei den Cornerbacks schon, dass es einfach sehr, sehr viel dürre Spieler gibt. Bricht halt kaum Tackles. Es gibt so ein paar Ankle-Tackles von bereits überlaufenden Safeties. Okay, das kriegt er hin, aber im Kontakt wenig Power, wenig Wiggle auch einfach. Also ist jetzt nicht jemand, der einen dann ausfaked. Blocking, Mittel, höchstens. Aber jetzt nicht total schlimm. Ist schwierig. Ich hab ihn in der dritten Runde mit Tendenz nach oben Richtung Early Third, aber eher so, oder Early to Mid Third, einfach weil Speed der andere Name of the Game ist. Und er wird in jedem Play underneath Gelegenheiten schaffen. Ich bin mir, na, was heißt sicher, aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn er in der zweiten geht. Da sehen ihn ja auch viele. Ich habe große Fragezeichen. Er ist ein One-Trick-Pony. Diesen Trick kann er gut. Frage ist, wie kann er gegen Press agieren? Was ist mit seinem Körperbau? Wie viel ist mit anderen Routes drin? Es ist halt eine unvollständige Evaluation. Einiges wissen wir nicht. Von daher würde ich den eigentlich gar nicht graden wollen. Als Laie sozusagen oder als Sofa-Scout, der jetzt irgendwie tausende Kilometer weit weg ist, sondern ich würde ihn einladen, da muss er mir mal zeigen, was er kann. Weil das ist nicht seine Schuld. In seiner Offense hat er super funktioniert. Aber ich weiß schlicht nicht, er ist kein kompletter Receiver. Da können wir uns, glaube ich, da sind wir uns einig. Aber wie wenig komplett ist er? Das ist so ein bisschen die große Frage.
Ja, genau das Gleiche. Also wie auch bei Hooker zum Beispiel. Wie gut kann er jetzt Quarterback spielen? Genau das Gleiche hat man über dieses Scheme jetzt bei Hyatt, finde ich. Das ist ein ähnlicher Fall. Ja, ich kann da gar nicht widersprechen. Also es ist halt, wie du sagst, dafür haben wir manche Sachen einfach nicht gesehen. Und klar, man kann es sich einfach machen, sagen, okay, wir haben es auf Tape nicht gesehen. Dann kann er es wohl nicht, weil die Coaches das vielleicht verstecken wollten. Das wäre halt irgendwie eine sehr einfache Evaluation. Manchmal ist da auch was dran, aber ja, also das müsste man wahrscheinlich wirklich vor Ort sehen. Deswegen, also wie eigentlich bei allen Einschätzungen hier, ist das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Bei ihm nochmal ein bisschen mehr, finde ich.
Genau, und ich finde bei ihm nochmal mehr als bei Hooker. Also Hooker bin ich zugegebenermaßen als Spieler bin ich immer ein großer Fan von dem gewesen. Da gibt es halt das Virginia Tech Tape, da hat er in einer anderen Offense gespielt. Bei ihm gibt es dieses eine Jahr auch nur. Das ist halt, finde ich, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also.
Ja, aber wie du sagst, mit dem Speed, es wird NFL-Teams geben, die dann, ja, dann schicken sie halt nur jeden Snap auf einen Go-Route und werfen dann den drunter, der, weiß nicht, besser
ja.
Die guten Läufe an. Und dann ist das Thema für die auch sehr einfach.
Und um das vielleicht mal an einem Beispiel aus der also aktuellen NFL zu verdeutlichen, Gabriel Davis hat unter Heupel gespielt, halt als Ex-Receiver. Sozusagen ein bisschen die Rolle, die Tillman hatte oder wie hieß der Ramel Keaton bei Tennessee. Also einfach auch, der hat fast nur er hat auch einen sehr geringen Route Tree gelaufen und ist halt einfach nur ein Sideline und Go Wizard gewesen, wenn man so will. Und hat seine Rolle in der NFL gefunden und eine gute Rolle gefunden. Und das ist vielleicht, also anderer Typ als Jalin Hyatt, hat auch eine andere Rolle in der Offense gespielt. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass die Spieler nicht entwicklungsfähig sind in anderen Bereichen. Der spielt natürlich jetzt bei den Bills deutlich variabler, als er das damals bei UCF gemacht hat. Und von daher, das ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Da sitzen wir auch zu weit weg. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, bei Hyatt ist vielleicht der Spieler, bei dem das hier am deutlichsten hervortritt. Ich glaube trotzdem, der hat sein, also ich meine, du hast ihn natürlich auch immer noch, ne? Also sonst würdest du ihn ja auch nicht am Early Day 3 raten. Der kann seinen Wert haben. Und der kann auch, das ist halt ein Spieler, der kann halt wirklich richtig steil gehen, wenn wir beide ihn jetzt ein bisschen oder wir beide so ein bisschen ihm nur diesen einen Skill zuschreiben. Weil er hat einige Skills. Frage ist, wie sich irgendwie auf die NFL transferieren lassen. Noch ein paar Punkte zu Jalin Hyatt oder wollen wir zum nächsten Spieler?
Nee, dann gehen wir zum nächsten.
Wenn du noch irgendeinen Gedanken hast. Der nächste Spieler ist Zay Flowers von Boston College. Schöne Grüße an Christian an dieser Stelle, unseren größten Boston College-Fan. Zay Flowers ist ja eigentlich Xavien Flowers, genannt Zay Flowers, ein Three-Star-Recruit aus Fort Lauderdale, Florida. Ja, hat wohl offensichtlich nicht genügend Liebe von den floridianischen Schulen bekommen und ist dann zu Boston College gegangen. Als Freshman 2019 bereits einige Spielzeit gesehen, keine besonderen Stats, aber das lag an einer wirklich fürchterlichen Offense von Steve Adasio. Wer sich erinnert, 500 Läufe mit AJ Dillon und David Bailey in volle Boxes. Das war wirklich absolut grausam anzuschauen. 2020 ging es dann bergauf mit dem neuen Headcoach Jeff Hafley und vernünftigen Quarterback-Play von Phil Jerkovec. 56 Catches, 892 Yards, 9 Touchdowns, First Team All-ACC. 2021 ein kleiner statistischer Abfall, nur noch 746 Yards, 5 Touchdowns, vor allem bedingt durch die Verletzung von Jerkovec. Dennis Grossell, der Backup, eine fürchterliche Schrotflinte. Sorry, aber es war wirklich so. Immerhin ist Zay Flowers noch Third Team All-ACC geworden. Wahrscheinlich daher auch die etwas überraschende Entscheidung. Man hat ja eigentlich gedacht, dass er letztes Jahr schon deklariert, dass er noch ein Jahr zurückkehrt. Das war teammäßig eine nicht besonders gute Entscheidung, weil das Team hat eine fürchterliche Saison gespielt, 3-9 Bilanz, aber Flowers hat halt richtig geballt, man kann es nicht anders sagen. 78 Catches, 1077 Yards, 12 Touchdowns. First Team All ACC. Und was noch dazu kommt, in seiner Karriere hat er 57 Rushes, 345 Yards. Das verdeutlicht so ein bisschen seine Vielseitigkeit. Zay Flowers, was ist das für ein Typ? 5'9", 182, also sehr klein, nicht total dürr für diese Kleine, aber natürlich eben bringt jetzt nicht wahnsinnig viele Kilos auf die Waage. 29 ein Viertel Arme sind sehr kleine Arme, ist eine 4,42 gelaufen, also schnell, kann man nicht anders sagen. Vertical von 35,5 ist okay, aber jetzt nicht super explosiv. Also so ein kleiner, eher kompakt gebauter Typ, Entschuldigung, der interessanterweise mehr Outside als im Slot aufgestellt wurde, hat sehr viel Intermediate und Deep Stuff gefangen, insbesondere einige von diesen ja, Crossern über die Mitte, etwas tiefer auch. Ja, wurde viel unterschiedlich eingesetzt am Perimeter, Mitte des Feldes. Was mich ein bisschen gewundert hat, warum er nicht mehr mit Design-Touches gefüttert hat oder warum er nicht einfach mehr Bälle in die Hand bekommen hat. Flowers ist ein Speedy Guy mit gutem Release, Foot Quickness ist vorhanden, müsste vielleicht noch mehr oder müsste in konstantere Separation umgemünzt werden, lässt sich nicht so leicht von der Route abbringen, aber muss halt mehr mit Fakes arbeiten, mit Release-Fakes, mit Leverage, mit Head-Fakes, mit Speed-Variationen. Einfach um mehr Separation zu kriegen. Bei ihm ist so ein bisschen das Gefühl, es ist immer alles im Topspeed. Also Gegenteil von Parker Washington, wenn man so will. Das erleichtert die Reaktion der Defensive Backs ein bisschen. Also die Explosivität aus seinen Cuts oder die Quickness aus seinen Breaks, die ist gut, die gefällt mir gut. Body Control auch, aber ich finde, er ist nicht so ein chirurgischer Route Runner wie Smith und Jigba oder noch ein Spieler, über den wir nachher reden. Sondern so ein bisschen Freelancer. Es ist zu wenig deceiving, er legt sich den Defensive Back, wie gesagt, nicht zurecht, sondern er will mit Speed und Quickness allein gewinnen, hat aber Potenzial, und das hat mich das Ganze wieder so ein bisschen, also seine Schwäche so ein bisschen downgraden lassen, oder ihn upgraden lassen, weil er einfach ja wirklich, wie nennt man so schön, sweet feet, süße Füße, das klingt ein bisschen komisch, aber jedenfalls sowas hat. Was wirklich gut ist, so Stop-and-Goes, Double-Moves, das ist absolut herausragend. In Zone muss er ein bisschen konstanter Lücken finden und sich anbieten. Er läuft dies zu oft durch, wie wenn er gegen Man-Coverage läuft. Hat gute Ball-Skills, gute Konzentration in Traffic, kommt sehr gut zurück zum Ball über die Mitte, nimmt mit dem Catch-Schwung auf. Der Catch-Radius ist limitiert, ja. Er muss viel und schnell springen, um nicht ganz akkurate Bälle einzusammeln. Erreicht dann auch nicht jeden, aber er ist halt erstaunlich gut für einen kleinen Spieler in Contested-Catch-Situationen. Er hat so eine My-Ball-Attitüde. Vertikal, wirklich mit starkem Ball-Tracking, also ist nicht nur jemand, der underneath für Gefahr sorgt, sondern wirklich auch jemand, der eben tiefe Bälle einsammeln kann, weil er eben das Ball-Tracking hat, weil er die Body-Control hat. Aber natürlich gibt es da Limitationen, wir müssen das immer auf die NFL projizieren. Ich fand es ein bisschen, also er ist jetzt keiner, der viele Bälle droppt, aber er hat so Halbdrops, also so Drops, die dadurch entstehen, dass sein Radius nicht ganz so super ist und dass seine Hände vielleicht gut sind, aber nicht exzellent sind. Eine seiner großen Stärken ist, ist halt nach dem Catch. Er ist wirklich ein fluider Mover nach dem Catch. Hat hervorragende Contact Balance, super Moves, Short Area Quickness, Stop Start, Cuts on a Dime, Jump Cuts, Lateral Steps. Also das alles da und er weiß auch, und er setzt es auch intelligent ein. Er ist jetzt nicht so jemand, der das quasi für Show macht, sondern weiß, wann es genug ist, wann er einfach im Kontakt auf die Yards holen muss. Unterschätzte Vision, Burst Pass, Speed Pass, er ist tough, er ist furchtlos, er versucht auch zwischen zwei Defender dieses Defender-Splitten, also zwischen zwei Defender noch durchzuschießen. Yards after Catch, eine seiner großen Stärken, Zay Flowers. Wie gesagt, Designed Runs, also Jet Sweep Reverses, also ne, man hat da seine Skills mit dem Ball in der Hand ausgenutzt, finde ich, hätte man noch mehr tun können. Als Blocker, ja, ich meine, gut, er ist natürlich limitiert, aber ich fand ihn, ich habe gritty und tenacious. Also er will auf jeden Fall, er lässt sich nicht von seiner Size abhalten. Er mag Kontakt, er sucht Kontakt bei Runplays, bei Quarterback Scrambles. Ich mochte Zay Flowers sehr. Ich habe ihn in meinem Second Tier, so mit quasi mit Quentin Johnston in diesem Bereich, Late First, Early Second, ist eine Matchup-Waffe, die größer als ihre Size spielt. Er muss umherbewegt werden, meiner Meinung nach, für maximalen Impact. Ist jetzt kein reiner Spiel, den ich in Slot stelle, weil dafür sind seine Routen zumindest noch nicht gut genug, meiner Meinung nach. Exzellenter Ball-in-Hands-Spieler, aber es ist eben nicht seine einzige Einsatzmöglichkeit in der NFL. Der kann halt auf verschiedenen Wegen gewinnen. Wie siehst du ihn? Ich könnte mir vorstellen, er ist einer von deinen beiden, die du noch höher hast.
Ja, ist er. Ja. Hast du ihn jetzt ungefähr so? Du hast so,
na, so wie bei wie Johnson, also ja, so im Bereich Late Runde. Genau, eher Early Second, aber Late First, Early Second, so in dem Bereich.
Ja, gehe ich komplett mit. Also ich habe mir auch frühe Zweite, also wird er wahrscheinlich auch Erste gehen. Ich schreibe mir also meistens...
Ist doch kein First Rounder bei dir. Okay.
Nein.
Dann warte ich noch.
Ja, einen gibt's. Und der kommt anscheinend noch.
Der kommt dann vielleicht noch.
Ja, ich habe... Er schreibt mir meistens so im ersten Satz so ein bisschen auf, wie ich ihn so grob sehe. Und bei ihm steht einfach nur dynamischer Playmaker. Du hattest es angesprochen mit den designten Touches. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach viel, viel, viel mehr gemacht hat. Du hast es ja gerade gesagt, Jet Sweeps und so weiter. Also da könnte man mit ihm noch so viel mehr machen. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch, wenn er sich jetzt so ein bisschen mit der Anpassung in der NFL schwer tut, das wäre halt genau die Rolle, womit man ihm da irgendwie erstmal frühzeitig da schnell einbinden kann und trotzdem irgendwie seine ganzen Skills ausnutzen kann. Das Shortrunning hattest du auch angesprochen. Ich habe da schon die Fantasie, dass das auch ein ziemlich guter Shortrunner werden kann. Also die Cuts zum Beispiel beim Comeback oder bei den Whip Routes, also Slant, dann ein, zwei Schritte in den Slant-Cut rein und dann raus. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich glaube, da mit so Moves und weiter, da kann noch viel, viel mehr gehen bei ihm. Dann ja, Ball in der Hand, hat das die sich genau wie du, so ein bisschen ein paar Buddy-Catches mit im und ihr Catch-Radius, wie du auch Catch-Radius, ja, vielleicht ein bisschen limitiert, aber der ist einfach, wie soll ich sagen, ist einfach ein Football-Player und das sieht man ihm halt eigentlich auch selbst ganz interessant finden würde, wenn der zum Beispiel die Receiver-Rolle 3 bei den Seahawks kriegen würde. Ich glaube nicht, dass sie so früh auf den Wide Receiver gehen.
Ihr habt doch Ebo Melton noch, also bitte.
Wir haben auch noch Dwayne Eskridge, ne?
Ja gut, da habt ihr mich ja alle von abgebracht, als ihr irgendwann angefangen habt, den dauernd zu dissen.
Das ja,
ist ein anderer Typ als Safe Flowers, aber...
Ja, ich würde halt gerne die Hoffnung da weiter aufrechterhalten, aber die ist mittlerweile...
Die Hoffnung? Oh, Entschuldigung.
Bitte. ja.
Jetzt habe ich dich durcheinander gebracht.
Erzähl ja, weiter, bist, aber ist, nee, alles gut. Ja, Release könnte besser sein. Für die wenige Physis, die er eigentlich hat, initiiert das für mich zu oft den Kontakt beim Release. Also da würde ich auch ein bisschen, wie soll man sagen, Self-Awareness wäre vielleicht ganz gut. nicht, du bist nicht so gebaut wie andere, das dann nicht ausnutzen in dieser Klasse, sondern du bist ein bisschen kleiner, wegzukommen, versuch mehr mit Schulterdips zu arbeiten oder so, dass du da irgendwie so wenig Fläche wie möglich bietest, aber gut. Gefällt mir an sich ganz gut. Man sollte irgendwie nur seine Limitierung kennen, deswegen. Also
in Teilen ist es ja auch ganz gut, dass er es nicht kennt, weil er manchmal spielt er ja so, als ob er irgendwie zumindest 5-11 oder 6-0 ist oder so, ne?
Eben. Und das imponiert halt auch. Also ja. Ich finde das ja grundsätzlich eigentlich gut. Manchmal wird er vielleicht mit Erfahrung dann wissen, wann er das noch machen kann und bei welchen Cornerbacks er es vielleicht dann sein lassen sollte. Oder bei welchen, vielleicht auch Slot-Corner oder was auch immer. Und ich finde auch nicht nur ausschließlich im Slot sehen. Ich glaube, da hat er richtig Entwicklungsspielraum, dass er ein richtig guter Slot-Spieler werden kann. Aber der hat halt auch für mich den Speed und auch gewisse Toughness, dass der auch außen in der NFL spielen könnte und dann dazu halt diese Design-Touches. Also der sollte den Ball öfter in die Hand bekommen, sei es durch Screens, sei es durch Jets oder sonstiges oder schnell, wenn er gar nichts mehr geht, stellen das Running Back auf. Ich glaube auch, da könnte es übers Outside Running eine ganze Menge gehen. Also für mich ein sehr spannender Spieler und wie gesagt, sehr weit oben.
Ist halt nicht derselbe Spielertyp, aber das ist so ein bisschen, also das ist ein Spieler, der könnte halt wenn er einen stumpfen OC hat, dann wird er nichts Besonderes werden in der NFL. Das ist so ein bisschen wie bei Rondale Moore, weißt du? Also wie gesagt, nicht derselbe Spielertyp, aber wenn du Rondale Moore draftest und sagst, das ist mein Slot-Receiver, dann ist es halt dein Slot-Receiver, aber der wird halt nicht das bringen an Impact, was er bringen könnte, wenn du sagst, das ist meine Matchup-Waffe. Und das ist genauso bei Zay Flowers, finde ich. Wie gesagt, nicht derselbe Typ, aber den darfst du nicht einfach nur ins Slot stellen, sagen, weil er klein ist und ein bisschen gritty oder so. Den musst du halt umher kreieren, dann kannst du da echt viel mitmachen.
Ja, wie so oft, Landing-Spot ist da wieder, mal, also eigentlich immer ja. wichtig, aber vielleicht bei manchen Spielen noch mal ein bisschen mehr.
Bei manchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, das stimmt. Kommen wir zum nächsten. Wir haben uns auch schon ganz schön verquatscht, das ist größtenteils meine Schuld. Ich weiß, bevor Nikola gleich wieder reingrätscht. Ich habe gar nicht geguckt, ob er irgendwas in die... Naja, doch, er hat was geschrieben zu Jackson Smith und Jigba, aber das ist jetzt zu spät. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und der nächste Spieler ist Josh Downs von UNC, ein Junior. Josh Downs, ein 4-Star-Recruit aus Souvigny, Georgia. Und er ging aber zu UNC und nicht als, Achtung, Souvenir, sondern zu Mac Brown und zu seinem Onkel, der UNC-Legende Dre Bly. Den älteren NFL-Fans vielleicht bekannt aus seiner Zeit, unter anderem bei den St. Louis Rams. Zum Recruiting-Zeitpunkt war Dre Bly im Coaching-Staff von Brown als Cornerbacks-Coach. Von daher fiel das dann wahrscheinlich ganz einfach. Anyway, als 2020 als Freshman nur geringe Einsatzzeiten für Josh Downs. Da gab es ja noch D'Ami Brown und Des Newsome als die beiden Top-Receiver bei den Tar Heels. 2021 dann eine absolute Breakout-Saison. 101 Catches, 1335 Yards, 8 Touchdowns mit Sam Howell. First Team All-ACC, Second Team All-American. Aber UNC hat ja mit Drake May dann einen ganz guten Ersatz, um es vorsichtig zu formulieren. Und ähnlich sahen dann seine Stats eben auch aus. Immer noch super viel Volume, 94 Catches, 1029 Yards, 11 Touchdowns, Second Team All-ACC. Das heißt, in den letzten beiden Jahren hat er zusammen fast 200 Catches in einer Power 5 Conference. Passiert auch nicht alle Tage. Josh Downs, 5,79, also eher auf der kleinen und jetzt nicht unbedingt superkräftigen Seite. 30 Drachtelarm ist okay. 4,48er 40, das ist ja okay, aber jetzt kein Superspeedster. Was krass ist, aber seine 10-Yard-Split von 1,49, der ist exzellent. Vertical von 8 war auch sehr gut. Wie siehst du ihn, Josh Downs?
Ja, ich muss sagen, meine Notizen sind hier etwas kürzer geraten und ich glaube, das liegt daran, dass das ein Spieler ist, den ich etwas später geguckt habe und hatte dann schon ungefähr 5 oder 6 oder 7 ähnliche Spielertypen gesehen. Deswegen, ja, er ist halt einfach irgendwie so der typische Receiver, den man in dieser Klasse halt einfach findet. Geduldiger Route Runner mit guten Händen, aber wenig Physis, habe ich aufgeschrieben. Diese Rip Route, die wir gerade schon angesprochen hatten, die hat er spielen, da hat er so oft mitgewonnen. Diese Geduld auch beim Routenlaufen ist vor allem einfach im Routenstamm zu sehen. Liest dann einigermaßen kreativ, um sich dann da zu lösen. Er ist auch gut dabei, sich in die Teams zu setzen zwischen in der Verteidigung. Der zeigt sich da auch dann als Anspielstation. Also er weiß ganz genau, wie er sich positionieren muss, dass der Quarterback ihn auch gut finden und sehen kann. Ist ein guter Handscatcher, der auch bei Körperstreckungen Fänge machen kann. Da gibt es auch das eine oder andere Highlight-Play, wo er sich da wirklich, also alle seine paar Zentimeter, die er nun mal hat, ausfährt, um da irgendwelche Bälle noch in der Endzone zu fangen. Wurde auch mit Screens eingesetzt, also er hat ein bisschen mehr dieses designte Element mit im Spiel gehabt und ist dann auch mit dem Ball in der Hand fähig, da jetzt nach dem Catch zu erzielen. Und am Catchpoint ist er halt härter und tougher als manche Spieler, die größer physischer sind. Also er hat auch so ein bisschen dieses Save Flowers gehen, das ist mein Ball und diese Mentalität und holt sich den dann auch aggressiv runter. Blocking, ja, auch wieder eher nicht existent. Er wirkt da teilweise etwas faul und steht da einfach nur im Weg rum. Kann natürlich manchmal funktional sein, aber ist natürlich nicht so das, was man da irgendwie sehen möchte. Also fand ich da auch eher unterirdisch, also nicht mehr nur unterdurchschnittlich, fand ich schon wirklich schlecht. Der Catchrate ist durch die Größe jetzt auch nicht so groß, aber er versucht da schon alles rauszuholen. Also ja, für körperliche Limitierung kann man immer nur bedingt irgendwie einen Vorwurf machen. Der Top-Speed ist auf Tape in Ordnung, aber auch Downfield da nicht die größte Bedrohung. Und das ist natürlich dann so ein bisschen ein Problem, auch mit der 4-4-8 gelaufen. Und dann die Größe, also es ist dann Downfield beim Deep Passing in der NFL etwas schwierig. Da habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, auch aufgrund der Größe, die er da irgendwie hat. Mit dem Ball in der Hand ist er dann geduldig dabei, die Blocks zu lesen, aber ab und zu bräuchte er ein bisschen mehr Entschlossenheit mit dem Ball in der Hand. Da wartet er zu viel ab, überlegt dann noch, ob da vielleicht was, und dann ist das Play auch schon vorbei. Und durch Bumps, also er lässt sich sehr leicht rerouten, also ja, er weicht ja nicht aus und er hat dann halt irgendwie auch nichts entgegenzusetzen, wenn dann Linebacker ihm da noch bei einem Crosser einen mitgibt. Ja, dann ist er halt komplett aus dem, da gab es eine sehr prägnante Szene, Spiel, weiß ich leider gerade nicht mehr.
Ich weiß, welche Szene du meinst.
Da wurde auch einmal irgendwie von 5 Yards Downfield quasi zu Line of Scrimmage zurückgebumpt.
Ja, und, hat dann auf dem Hosenboden quasi gesessen.
Ja, hat dann den Ball trotzdem noch bekommen.
Nee, dann meine ich eine andere Szene. Ja. Aber der Schaff, den ich meine, der war jetzt nicht besonders krass. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass er dann Blindside-Ding bekommen hat oder so, sondern naja.
Ja, also da sieht man halt, also es ist halt ein bisschen Limitation für mich halt. Ein Slot-Receiver, typisches Third-Down-Target, um irgendwie First-Downs zu erzielen, dieser Chain-Mover, über Screen-Pässe einzubinden, sicherer Catcher, also so dieses alles, was so, weiß ich nicht, in der kurzen Distanz bis Mitteldistanz passiert, da ist er ganz brauchbar, finde ich. So ein bisschen Raumdeuter. Also ich habe ihn jetzt auch gar nicht so...
Bitte, das Wort darf man nie wieder benutzen.
Der Thomas Müller der Receiver-Klasse.
Ich würde dich verklagen an seiner Stelle.
Da hoffen wir, dass er es nicht hört. Habe ihn aber aufgrund der Limitierung, müsste man denken, vielleicht ein bisschen niedriger, aber haben auch irgendwo in der zweiten Runde, weil ich ihn als Playmaker auch ganz spannend fand und am Catchpoint.
Mensch, ich dachte, ich könnte jetzt überraschen mit meiner Evaluation zu Josh Downs und dann kann ich es noch nicht mal so doll. Ich habe ein bisschen höher, weil er war wirklich, das war meine größte Überraschung, ihn anzuschauen. Nicht, weil er jetzt irgendwie der krasseste Playmaker ist, den wir auf Receiver haben, das finde ich nicht. Aber ich glaube, dass der sich super projecten lässt auf eine Slotrolle in der NFL. Das ist halt der Punkt und darum, ich habe ihn in der Tat Early Second, der ist in dem Tier oder ja, so doch schon in dem Tier mit Flowers und Johnston. Das ist mein Second Tier sozusagen. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast. Also er ist halt, ich finde seine Schnelligkeit gar nicht so schlecht. Ich finde die ein bisschen besser sogar als die 4D. Er ist herausragend explosiv, er ist super quick und wendig. Er hat halt meistens im Slot gespielt, er hat meistens auf der linken Seite gespielt. Diese Offense von Phil Longo oder die fleißige Hörerschaft der College Football Super Quarterbacks wird wissen, wie wir zu dieser Offense stehen. Ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Er hat ja schon auch viele Deep Balls gerade mit Howell genommen. Ne? Jetzt im letzten Jahr ein bisschen weniger. Da ist er wirklich dann eher der Underneath Receiver gewesen. Das heißt, er hat eine gewisse Variabilität. Was ich halt mag, ich mag seinen Route Start, ich mag seine Release Fakes. Er hat nette Speed Variationen. Er hat nur einfach wenig Core-Strength, wie es so schön heißt. Also wenn Press oder Bump-and-Run-Cornerbacks ihre Hände an ihn bekommen, dann ist das Play vorbei. Und halt diese Reroutings, da hatte ich auch den Eindruck, er hat nicht die ideale Balance manchmal. Also weil, das haben kleine Receiver manchmal, dass sie so einen mitkriegen, dass sie dann vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, sich nochmal neu sammeln müssen, aber bei ihm war dann das Play fast vorbei. Aber die Routes haben mich schon echt angeturnt, kann ich nicht anders sagen. Dieses Footwork ist fand ich absolut genial, muss ich ganz ehrlich sagen, das Beste der Klasse. Die Suddenness, also die wie sagt man das im Deutschen am besten? Die Sofortigkeit ist ein blödes Wort. Nein, also sozusagen die Plötzlichkeit der Routes. Super kontrolliert, kein frantic Footwork, nicht zu viel und vor allem dieses sofortige Stoppen bei Hooks, bei Hitches, bei Comebacks, das finde ich wirklich, also dadurch hat er beständig Separation an der Knee. Weil dadurch ist er auch gegen Off so effektiv, weil er einerseits kann er halt in die Cushion, in den Abstand rein fräsen, aber der Cornerback oder DB muss immer damit rechnen mit einem plötzlichen Stopp bei Hitches, Hooks, Comebacks und so weiter, Curls. Und er legt sich den DB halt gerade auch in Man-Coverage mit Hesitation-Steps, mit Ausfallschritten zurecht. Er bringt ihn dazu, die Hüften zu öffnen und kann dann wirklich ohne einen einzigen Wasted-Schritt, ohne ein einziges Wasted-Move in den Break vollziehen. Also er ist ein Technician einfach. Die Outs, die Corners finde ich super vorbereitet. Also auch gerade die Routen, die nach außen gehen, die Double-Moves. Es ist halt nicht so, dass er jetzt den krassesten Burst aus den Breaks hat, aber er killt Defensive Backs eben mit dieser Suddenness. Whip-Routes hast du angesprochen, haben wir auch notiert. Kein riesiger Radius, weiche Hände, fängt eigentlich gut auch weg vom Körper, sammelt vor allem die Underthrows vorm Rasen ein und nicht erst auf dem Rasen. Gelegentlich hat er einen Drop zu viel, das ist halt bei diesen kleinen Receivern einfach, da sieht halt vieles auch nach Drop aus, wenn der Ball nicht ganz ideal kommt, was bei größeren vielleicht nicht so aussieht. Die Skills in Traffic, also die Body Control, die Konzentration bei Contested Catches, er hat ja wirklich da eine krasse Rate auch einfach und das sieht man auch, also er kriegt seine Füße ins Feld, er kann waagerecht in der Luft den Ball reinziehen, er hat da auch ein Potenzial für Defensive Pass Interferences, also weil DBs sich oft nicht anders zu helfen wissen. Wenn der Ball in der Luft ist, ist er halt größer, als er eigentlich ist. Nach dem Catch fand ich ihn auch eher so lala, also er hat ein paar quicke Moves, er hat auch einen schnellen, flüssigen Turn-Up-Field, also wenn er im Move ist, geht's, aber wenn er jetzt irgendwie einen Ball quasi durch Design-Touches bekommt, da fand ich jemanden wie Flowers doch deutlich besser. Er hat Quickness, aber ist jetzt keiner, der den krassen Nachbrenner einschalten kann. Er ist keiner, der mit Schwung in den Kontakt geht, sondern da ist er halt zu zögerlich. Also die Yards auf der Catch sind okay, aber eben nicht mehr. Er ist auch nicht im eigentlichen Sinne slippery, der zu oft sitzt, finde ich, der erste Tackle. Erfurt im Runblock, ja, gut, da hast du angesprochen. Er ist wirklich der klassische, ich stelle mich in den Weg und dadurch mache ich den Weg für den DB zum Ballträger länger. Das ist halt nix. Skills als Punt-Returner hat er noch, ganz guter Schnitt mit 11 Yards, über 11 Yards. Für mich anders als Slot-Guy, Quick-Separator, excellentes Footwork, excellente Agilität, netter Route-Tree, kann vertikal eingesetzt werden bei Seams Posts. Nicht der krasse Speedster, sehr gute Ballskills auf allen Ebenen, eben diese My-Ball-Attitude, Yards after Catch, nett, aber nicht besonders. Ja, Josh Downs ist eigentlich First Downs. Das ist halt sein, das wird sein Spiel sein. Und ich glaube, für so eine Rhythmus-Offense ist das ein enorm spannender Spieler. Also eine Offensive, die wirklich sehr viel mit Timing agiert. Weil seine Cuts und seine Routes, die sitzen einfach. Das heißt, ein Quarterback, der Spots anwirft, an denen Josh Downs dann genau in dem Moment auftaucht, das ist es. Ja, wie ja. gesagt, ich bin wirklich, war doch sehr angetan von seinem Route Running. Das ist schon, das wird in der NFL Cornerbacks Probleme bereiten. Wie viel mehr geht, I don't know, aber das ist schon ziemlich special gewesen, fand ich.
Ja, ich glaube, da sind wir sehr, sehr ähnlich mit der Evaluation diesmal, ne?
Ich glaube, nicht viele haben Josh Downs so deutlich vor einem Jalen Hyatt, ganz andere Typen wohlgemerkt. Wir müssen jetzt wieder Receiver sozusagen Cross-Vergleiche machen, aber das ist, glaube ich, sonst eher anders oder zumindest näher beisammen. Hast du noch was zu Josh Downs? Und sonst würde ich mal mit dem nächsten weitermachen, weil jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, der.
Ja, das wird spannend.
Ja, das wird spannend. Der Spieler, über den wir reden, ist Kayshon Boutte. Jetzt müssen wir kurz, also Kayshon Boutte von LSU. Kayshon Boutte wurde von allen Kommentatoren bis in der Saison 2021 noch Kayshon Boutte, was ich finde ich auch ein bisschen, also das ist dieses frankophonen Louisiana-Touch, das klang eigentlich ein bisschen besser. Letzte Saison wurde er dann plötzlich zu Kayshon Boutte, weil er es auch gesagt hat, in einigen Draft-Guides steht jetzt wieder Boutte als Pronunciation. Man weiß es nicht, vielleicht entscheidet er sich auch einfach jede Saison neu um. Wir werden jetzt einfach mit einem dieser Namen, ob wir ihn jetzt Kayshon Boutte oder Kayshon Boutte nennen, weitermachen. Wichtig ist vor allem, er war ein Five-Star-Recruit aus New Iberia, Louisiana, der natürlich, so könnte man sagen, zu den LSU Tigers committete. Ja, sein Start in die College-Football-Karriere war wirklich mit einem Bang versehen, also die Freshman-Saison 2020, 45 Receptions, 735 Yards, 5 Touchdowns in der SEC, war auch im Freshman-All-American-Team, das sah halt genauso aus, ne? Five-Star, da hat man gedacht, das wird jetzt auf jeden Fall der neue Star-Receiver in der SEC, ich dachte das auch. 2021 begann dann ähnlich vielversprechend, in den ersten 6 Spielen 509 Yards und 9 Touchdowns, dann hat er sich am Knöchel verletzt, fiel den Rest der Saison aus, in der Saisonpause muss dann nochmal am Knöchel operiert werden, dann kam neuer Coaching-Staff unter ex-Notre Dame Head Coach Brian Kelly und damit kam er am Anfang überhaupt nicht zurecht. Also gerade die ersten Wochen, das sah wirklich fürchterlich aus, wie er sich in der Offense bewegt hat, war auch einfach kaum ein relevanter Teil dieser Offense. Wurde ein bisschen besser im Laufe der Saison, am Ende waren es immer noch 48 Catches, 538 Yards, 2 Touchdowns. Das ist fast schon beschönigt, einfach weil es in den letzten Wochen dann ein bisschen besser ist. Wollte eigentlich nach Baton Rouge zurückkehren, dann ist ein spontanes Umdenken erfolgt und er hat sich für die Draft gemeldet.
Weswegen, weißt du aber auch nicht mehr, ne?
Nee, also möchte ich jetzt hier nicht, also es gab da mal Gerüchte um Off-Field-Issues, die sich aber, also die ich gelesen habe, aber ich finde sowas immer blöd, wenn man dann Gerüchte weiterverbreitet. Also das gehört, finde ich, nicht in so einem Podcast. Da gab es irgendwelche Geschichten, aber die wurden dann auch gar nicht, also die habe ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate gar nicht mehr gelesen, wo vielleicht das ja auch nochmal thematisiert worden wäre, wie meinetwegen bei Jalen Carter das thematisiert worden ist. Von daher würde ich das jetzt zumindest hier rausnehmen wollen.
Nee, kein Problem. Ich dachte nur, du wirst da irgendwie was handfest, weil ich hatte mich auch sehr gewundert, dass er auf einmal geklärt ist, weil es ja, wie du sagtest, hieß, dass er zurückkehrt ans College und auf einmal meldet er sich für den Draft an. Also das war ja schon so ein bisschen mit Nebengeräuschen, würde ich jetzt mal
behaupten. Hat der Saison eher ungewöhnlich gewesen. Ja. Also man muss dazu sagen, die ganze Saison ist mit Nebengeräuschen versehen gewesen bei Kayshon Boutte. Ja, 5'11", 5'95", also ja, ich sag jetzt mal, oder ein bisschen über 5'11", also so durchschnittliche Size, 31 3/8 Arme, eine 4'50 gelaufen, was denke ich okay ist, eine 1'58 10-Yard-Split ist eher gering, also auch jemand, der eher Speed auf dem Weg aufnimmt, nicht unbedingt explosiv startet, das zeigt sich auch bei einem wirklich grandios schlechten Vertical von 29 Inches und einem nur etwas besseren oder doch ein Stück besseren Broad von 117. Der Shuttle von 4,25 war auch nicht ideal. Also er hat sehr schlecht getestet dazu noch, das muss man sagen. Ja, es ist eine super frustrierende Evaluation, weil du immer mal wieder siehst, was für ein enormes Talent der Typ ist. Und dann siehst du es halt auch mal wieder sehr lange nicht. Ist eigentlich wirklich ein sehr variabler Receiver, hat Outside im Slot gespielt. Alle drei Levels des Feldes kann er bespielen, über die Mitte am Perimeter. Also ist wirklich variabel einsetzbar, wird Pre-Snap umherbewegt. Ich fand seinen Release relativ dynamisch, muss ich sagen. Also da haben mich die Explosion-Zahlen schon gewundert, weil die, also dass sie so schlecht sind. Armarbeit gegen Press gefällt mir manchmal. Subtile Movements haben halt Press-Cornerbacks zu einer Reaktion verleitet, die er dann ausnutzt. Also ne, entweder, dass man die Hüften zu früh öffnet, dass man zu weit, also schon zu antizipiert irgendwie mit dem Backpedal zurückgeht oder so. Sein Stem mag ich, er kriegt schnell guten Speed drauf, hat eine gewisse Footquickness. Also die Routen sind noch längst nicht irgendwie sehr gut, aber er hat das Potenzial zu echt guten Routes. Die sind halt nur nicht, noch nicht konstant da. Ich mag, dass er die Routen wirklich durchläuft. Gerade bei den Inbreaking Routes hat er sich immer noch oder gab es immer wieder Plays, wo er sich am Ende noch angeboten hat auf der anderen Seite, also wo er wirklich durchgelaufen ist bis zur gegenüberliegenden Sideline. Hat nicht die beste Separation. Also ein bisschen Quickness fehlt. Das hat mich schon oder das ist mir schon immer wieder aufgefallen. Grundsätzlich softe Hände, aber gelegentlich Body Catches und wirklich, wirklich viele, nervig viele Drops. Also es gibt die Sorte Drops, die bei nicht ideal geworfenen Pässen, da will er den Ball mal en passant mitnehmen, ohne irgendwie Speed zu verlieren. Das ist ja auch erstmal eine lobenswerte Sache. Und ohne abzubremsen, da nimmt er einige Drops mit, aber dann vor allem auch einfach super viel Konzentrationsdrops, wo ein Hook läuft, den Ball direkt wirklich auf die Nummer bekommt und ihn fallen lässt. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Plays, wo er gutes High-Pointing hat, wenn der Ball in der Luft ist, wo er den Ball attackiert, wo er strong hands hat, wo er ein physisches Mindset hat. Und dann verliert er wieder Contested Catches gegen irgendwelche marginalen Corner, die er nicht verlieren dürfte. Also wirklich hochfrustrierend, weil du immer wieder siehst, der ist halt nicht zufällig oder nur, weil er ein Speedster ist oder sowas, ein Five-Star gewesen, sondern das ist halt ein wirklich talentierter Receiver und vor allem auch ein talentierter, variabler Receiver. Body Control ist gut. Also so Sideline-Boundary-Skills hat er und natürlich das Beste ist halt seine Wendigkeit oder insgesamt sein ganzes Verhalten nach dem Catch. Er ist super elusive, er hat herausragende Balance, er hat Contact-Balance, er lässt eigentlich immer einen aussteigen. Es sind weniger harte Cuts jetzt oder so krasse Jump-Cuts, sondern mehr so Gliding, sehr gute Vision, möchte ich fast sagen, des gesamten Feldes. Trifft hier einfach fast immer die richtige Entscheidung, fluider Mover, hat mehr Core-Strength als erwartet, also kann im Kontakt auch mal einen extra Yard holen. Aber wirklich, also so inkonstant und so unmotiviert wie eine Zeit lang. Also ich möchte nicht so Ferndiagnosen, finde ich immer schwierig. Irgendwie man schaut einen Spieler an und denkt, der ist unmotiviert. Da sind wir dann gleich wieder bei den herunterhängenden Schultern von irgendwelchen Fußballern oder so. Und dann weiß man gleich, wie der drauf ist. Nee, das ist Quatsch. Aber bei Kayshon Booty, finde ich, ist das schon auffällig gewesen. Dazu kommt die Verletzungsgeschichte. Zweimal Knöchel-OP. Danach kam er halt nicht gut zurück. Aber die Motivation, das Bedürfnis, in jedem Play der Beste zu sein, das ist halt offenbar nicht vorhanden, weil sonst könnte man sich diese Ausschläge in beide Richtungen nicht vorstellen. Das Ding ist, er ist super jung, er ist 20 erst. Er ist 20, er ist ein enorm talentierter Receiver, er hat eine gute Kombination aus smooth und physisch, aber irgendwas hat da komplett gehakt. Er hat das Potenzial zum starken Roadrunner, er hat herausragende Yards after Catch Skills, aber er ist so schreiend inkonstant, wie es nur geht. Wenn der Ball in seinen Händen ist, Big Play Gefahr, aber der Ball kommt halt nicht so oft in seine Hände, beziehungsweise aus seinen Händen gen Boden begleitet, sage ich mal. Von daher, ey, was machst du mit so einem Spieler? Das ist so auffällig, den fasse ich, also eigentlich darf man den am zweiten Tag nicht anfassen. Ich würde ihm Borderline Day-2-Grade geben für ein Team, was nicht ein dickes Loch auf Receiver hat. Das ist halt krass, Boomer Bust. Ich würde jetzt bei vierter Runde oder meinetwegen auch später dritter Runde, ja, vierter Runde, jetzt nicht unbedingt von Boomer Bust reden wollen, weil das einfach Quatsch ist. Da Das haben halt alle Spieler irgendwie in den Regionen und später natürlich noch mehr. Da wird natürlich, also Bast ist eigentlich eine, muss ja eine Erwartungshaltung voraussetzen und das gibt es natürlich ab irgendeinem Moment nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich übergebe das mal an dich, weil ich glaube, ich hätte ihn gern erst jemand anders vorstellen lassen, also in dem Fall dich, Tobi, weil, boah, was ist, ist es frustrierend, weil du halt immer wieder siehst, was da eigentlich möglich wäre.
Ja, das ist es eigentlich. Also ich habe den auch ganz frisch geguckt, weil du ja noch, als wir uns über die Prospects gesprochen haben, so, kein Boutet. Ich sag so, ja, okay, komm, Boutet rein und haben mir dann angeguckt. Und ja,
weil es einfach so ein, ja, so ein Unique sozusagen auch in dieser Draft-Klasse ist. Jetzt nicht mal vom Typ her, aber so als Diskussionsobjekt quasi. Mhm. Ne?
Und ich muss echt sagen, also die guten Strecken des Tapes, das war für mich mit das beste Tape in der Klasse.
Ja.
Das ist halt auch kein Hot-Take oder Übertreibung, das fand ich wirklich so. Also die Sachen, die er gut gemacht hat, die waren sowas von gut. Also für mich ist es auch so ein bisschen direkt so ein kleiner Crush geworden und habe ihn auch deutlich höher als du dann jetzt im Endeffekt, weil ich da dieses Risiko...
Hast du noch in der zweiten Runde, ja?
Ich habe in der zweiten Runde, ja. Mitte zweite, Ende zweite, irgendwie sowas. Und ich würde mich freuen, wenn der Fall...
eine Runde höher, aber ja. Also...
Ne? Ah, okay, es ist jetzt nicht die Welt, aber ein bisschen positiver dann doch noch. Also wenn der irgendwie fallen würde... Und an Tag 3 würde ich sofort zuschlagen. Also das ist, ja, wie du sagst, er ist sehr jung. Also wir reden dann natürlich aber noch über einen Spieler, der 20 Jahre alt ist. Und wer weiß, also wir hatten ja kurz über diese Nebengeräusche, man weiß ja wirklich nicht, und da wollen wir auch gar nicht spekulieren, aber vielleicht hat das Umfeld nicht gepasst oder sonst was. Oder wer weiß, was er vielleicht privat für Probleme hatte. Also die Sachen, und was ich auch sehr krass fand, das 21er Tape war halt viel besser als das 22er Tape. Ja. Also man hat da schon mal gesehen, also auch diese, vor allem was mich so krass gestört hat, war, dass die Explosivität im 21er Tape so viel präsenter war. Da wirkt er so viel besser und dann habe ich mir danach die Testwerte angesehen und dachte so, was macht man damit jetzt? Ne? Wie du auch schon dachtest, also diese Evaluation ist sehr frustrierend, weil man da ja wirklich nicht weiß, wo man da ansetzen soll. Ich finde dieses Skillset von ihm so interessant. Er hat oft gute Hände, der zeigt dann auch diese Catches, wo er wirklich diese Stärke in den Fingern quasi hat. Man sieht wirklich, wie er den Ball da festzurrt quasi. Und dann sieht man halt diese Drops, die dann in der nächsten Szene passieren. Der kann Tackles brechen, der ist nach dem Catch gefährlich, der nach dem Hitch dreht er halt auf, hat er irgendwie auch so ein bisschen das Gespür dafür, wo der Verteidiger ist und geht dann in die andere Richtung und ist dann eine absolute Waffe. Den kannst du sowohl außen als auch innen aufstellen. Hatte ein bisschen Double Moves gezeigt. Also ich habe mich total in das Tape eigentlich verliebt. Hatte auch sehenswerte Catches noch. Ja, also für mich ist es von dem Ganzen, was er so mitbringt, irgendwie gut, aber man weiß es halt nicht, weil diese Inkonstanz wirklich eklatant ist. Ich sehe ihn jetzt ein bisschen positiver. Ich weiß auch gar nicht, wo der Konsens ihn denn so sieht. Du hast ihn eine Runde später. Ich habe ihn sogar schon in der zweiten Runde. Aber wenn ich da einen Shot setzen muss, also irgendwie Anfang Tag 3 und dann ist er noch auf dem Board, dann ist das halt mein Receiver, den ich sofort picke. Also.
Wie gesagt, ich hab ihn ja noch Borderline. Nur für mich ist auch ein bisschen die Frage, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er nur 4 fällt. Weil wir einfach, wir haben einen Receiver-Pool, jetzt vielleicht nicht die absolute Top-Klasse, aber wir haben wieder relativ viele verschiedene Typen, zweite, dritte, vierte Runde, die alle ihre Skills mitbringen. Und er ist halt einfach, also klar, ich meine, nicht umsonst hat er als First-Rounder gegolten letzten Sommer. Als eigentlich der beste Receiver, wahrscheinlich der beste, da hat niemand über Quentin Johnston geredet. Ne, da hat man über Smith und Jigba geredet, da hat man über jemanden geredet, über den wir gleich noch reden. Und man hat halt über ihn geredet. Das waren halt die größeren Namen. Ne? Und aber wie gesagt, das Tape 2022 und auch das, also nicht nur das Tape, ich habe jetzt die Spiele gesehen, ist natürlich nicht alles da, aber auch das, was ich einfach in der Saison, das ist einfach, das war ja dann zeitweilig war es nicht inkonstant, sondern einfach schlecht. Also das muss man so deutlich sagen. Mhm. Und dann siehst du aber, was der am Anfang gerissen hat. Und darum, dass wieder ein Spieler, ich möchte ihn eigentlich gar nicht graden. Ich müsste ihn mir angucken, also vor Ort. Ich müsste fragen, was da los war. Dann hätte ich einen besseren Blick, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, also ich hätte kein Problem, wenn ich jetzt GM bin oder Scout oder so und ich lade ihn uns an, der läuft bei uns Routen und zeigt, dass er motiviert ist, zeigt, dass er irgendwie erklärt vielleicht auch, was da war. Da habe ich überhaupt kein Problem, den in der zweiten Runde zu ziehen. Ich muss mit dem reden, mit dem leben sozusagen, was da ist, und da habe ich ihn halt dann, da würde ich ihn halt gerade in Anbetracht der anderen Receiver nicht unbedingt, vor allem wenn ich jetzt auf ihn angewiesen bin in irgendeiner Form. Das hofft man ja bei einem Zweitrunden-Pick, dass man auf den in der Saison schon angewiesen ist. Da hätte ich einfach Probleme mit. Was nicht heißt, wie gesagt, Talent ist jede Menge vorhanden.
Ist wenn, das, nicht. Ja, wenn er das einigermaßen aufs Feld bringt. Ja, natürlich ist das ein schöner Luxus-Pick für die Seahawks an Tag 3 direkt.
Das meinte ich eben mit einem Team, was nicht unbedingt ein dickes Loch auf Receiver hat. Weißt du, ein Team, was vielleicht gerade, okay, vielleicht ist das Board ein bisschen leer gepickt an den Spielern, an denen wir Interesse hatten. Vielleicht hat irgendein Uptrade nicht geklappt oder so und der Downtrade bietet sich auch nicht an. Und man denkt, hey, wir haben noch Kayshon Booty, wir haben den in der dritten Runde oder so und der sitzt in der dritten Runde da. Ich bin immer Freund von, gerade in den ersten Runden von BPA. Also wenn du irgendeinen Spieler deutlich höher hast, dann nimm den ruhig, weil ich meine, letztlich laufen Verträge irgendwann aus. Du hast einfach dann einen Top-Spieler auf dem Rookie-Vertrag, wenn du dann richtig in der Evaluation liegst und nicht irgendeinen Spieler. Warum denn nicht? Ich würde niemanden dafür verurteilen, wenn man den höher zieht, weil der einfach so viel mitbringt.
Ja, und dann ist es auch so, also jetzt wollen wir auch nicht zu viel hier mit Seattle Seahawks kommen, weil wir reden ja hier über die Prospects, aber dann ist natürlich auch ein Trainer wichtig, glaube ich, wenn dann ein Spieler hat vielleicht Inkonstanzen auf was für Gründen auch immer und da wäre halt Pete Carroll auch so mit einer der Coaches, den ich da ohne Probleme zutraue, dass man den dann gerade rückt oder halt, vor ein paar Jahren hat man auch mal einen Receiver in der vierten Runde gepickt, der ist dann auch relativ schnell dann, ich glaube, in der Saison sogar noch entlassen worden. Da fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Aber da hat man dann auch keine Schmerzen, dann zu sagen, okay, dann haben wir es probiert, geht jetzt nicht und dann fliegt er halt wieder raus.
Das war aber nicht, nee, Darbo war dritte Runde, oder?
Nee. Das,
naja, wie auch immer. Dann also mit anderen Worten, du willst Jalen Carter erste und Kayshon Booty zweite. Alles klar, haben wir damit so geklärt. Wollen wir zum nächsten kommen?
Können
oder
wir.
Willst du noch kurz nachschauen? Nur wir müssen, sollten ein bisschen gucken. Jetzt für alle Fans des etwas härteren Rocks, For Whom the Bell Tolls. Wir reden über Ronnie Bell von Michigan, der auf den wenigsten Boards als einer Top-Receiver, also Top-10-Receiver sein dürfte. Auf den wenigsten, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es bei dir anders, Tobi. Ronnie Bell von Michigan, natürlich eine kleine Homer-Entscheidung von einem Wolverine-Fan, der ich sehr gerne nachkomme, weil es mir eigentlich relativ egal, über welche Prospects wir reden. Es ist ja auch spannend, ein bisschen die Range aufzumachen und nicht, jetzt haben wir sonst die ganze Zeit nur erste Runde, zweite Runde. Vielleicht hast du ihn da auch, wer weiß. Vielleicht ist er ja einer von den dreien, die du ganz oben hast. Ich vermute es nicht, aber lasse mich gerne überraschen. Ronnie Bell, ein Three-Star-Recruit aus Kansas City, Missouri, der sich für das eben schon erwähnte Traditionsprogramm Michigan entschieden hat. Schon eine etwas längere Karriere hinter sich, nicht immer einfache Karriere. Redshirt Senior oder Fifth-Year-Senior kann man jetzt überstreiten, das liegt am Corona-Jahr, also hat schon 5 Jahre jetzt im College gespielt, 2018 erstmal Backup, hat sich 2019 einen dritten Starter-Posten neben Donovan Peoples-Jones und Nico Collins gesichert, eine solide Saison gespielt mit 48 Catches, 758 Yards, ein Touchdown, 2020 in der Corona-Saison Michigan mit nur 6 Spielen und die auch noch relativ unerfolgreich, daher konnte er ein bisschen weniger auf sich aufmerksam machen, aber das hat man schon ein bisschen gemerkt, als er ist so in so eine Leaderrolle reingewachsen. 2021 dann entsprechend größere Erwartungen, aber hat sich gleich im ersten Spiel das Kreuzband gerissen. Seine Saisonstats lesen sich ein bisschen abstrus. Ein Catch für 76 Yards und ein Touchdown und ein Punt-Return für 31 Yards, also 2 Plays über 100 Yards, aber halt leider danach rausgefallen. Hat dann auch die großartige Saison der Wolverines nur von der Seitenlinie erlebt, also Big Ten Championship und Playoff-Teilnahme. All das hat er in der vergangenen Saison aber nachholen können, denn da war er wieder fit. Und da lief die Saison der Wolverines ähnlich. Nur diesmal hat er 62 Catches, 889 Yards, 4 Touchdowns beigesteuert, wurde ins Third Team All Big Ten gewählt. Michigan gewinnt erneut die Big Ten und verliert erneut im Halbfinale. Diesmal allerdings etwas enttäuschender gegen das Sensationsteam TCU. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Das musst du jetzt nicht noch reinreiben. Ronnie Bell, 6-0, 191, also ein so durchschnittliches Size, 31er Arm, auch das ist Durchschnitt, ist eine 4,54 gelaufen, immerhin mit einem relativ schnellen 10-Yard-Split von 1,52, gutes Vertical von 38,5, vernünftiger Shuttle, 4,15, vernünftiger Cone, 6,98, 14 Bench-Reps und nun darfst du ein bisschen was zu seinem Spielstil und seiner Projection für die NFL berichten.
Ja, ich glaube, nach der Ankündigung des Homer-Picks sind wir wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen positiver. Finde ihn Hände finde ich sehr gut, am Catchpoint konzentriert, Bälle weit vom Körper gefangen, technisch sehr sauber. Oh, kommt da schon der erste Durchschnaufer.
Achso, nee, sorry, nee, das ist nur meine Erkältung. Das ist nur meine Erkältung.
Okay, alles gut, ich dachte schon,
oh. Ich hätte mich auf stumm schalten müssen. Moment, wird jetzt nachgeholt.
Alles gut, wenn mit dem Ball in der Hand ist, hat er eine ordentliche Vision. In den Cuts extrem tiefe Hüften und da ist für mich dann sehr sauberer Routenläufer. Greift die Leverages von Verteidigern gezielt an, kreiert dabei Separation. Ich finde, bei Seams trifft er gute Entscheidungen, setzt sich da auch gekonnt in die Schnittstellen. Hat sich aber auch gegen Press ein bisschen bewiesen. Das ist so ein bisschen das, was mich von den anderen, so diesen typischen Slot-Guys in dieser Draft dann schon ein bisschen abhebt, weil er auch gegen Press sich mal lösen konnte. Vielleicht auch so eine Schwäche von College-Receivern ist, dass sie halt beim Release sehr viele Schritte verschwenden und das sehe ich bei ihm halt nicht, dass er ist da irgendwie schon so NFL-ready, würde ich sagen, wenn es darum geht. Sein Ball-Tracking ist sehr schwankend, manchmal findet er den Ball irgendwie nicht zeitig genug. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich denke, das Quarterback-Play war zumindest mal ordentlich bei Michigan. In den Routen, so ein bisschen in schlechteren Teilen, lässt er sich sehr vom Spot wegdriften. Also bei so diesen typischen Crossern, da so lässt er sich so raustreiben, also schwer zu beschreiben, ist dann aber dadurch, gibt es eine Szene, hat auch McCarthy ihn den Ball eigentlich gut an den Pylon gelegt und er hat sich einfach immer tiefer in die Endzone fallen lassen. Wenn er da so ein bisschen die Route angepasst hätte, wäre es halt ein einfacher Touchdown für ihn sogar gewesen. So war es dann sogar fast ein Pick, weil er einfach viel zu weit raus ist. Nicht die größte Explosivität nach dem Catch, so trotz der guten Vision, die er irgendwie beweist im Open Field, ist er dadurch irgendwie ein bisschen limitiert. Der Speed ist auch nicht so gut, also so ein bisschen Possession-Receiver-Rolle würde ich da eben da ankreiden wollen. Obwohl er gute Cuts läuft und schön mit niedrigem Körperschwerpunkt, was auch mir zum Beispiel sehr schwer fällt mit der Größe, attackiert er, finde ich, viel zu selten die Verteidiger im Routenstamm. Also geht da gar nicht irgendwie bereitet das nicht vor, ist da irgendwie sehr stumpf, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sein Blocking ist stets bemüht, mehr aber da auch wieder nicht, ist aber auch nicht der kräftigste Typ. Ich glaube, das zieht sich auch durch die ganze Folge. So ein oder anderen passabler Block ist drin, so dieses funktionale Blocken zwischendurch, aber ist dann grundsätzlich da eher schwach. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vielleicht auch als Z-Receiver sehen würde. Slot in der NFL auf jeden Fall und da auch dieser typische Chain-Mover. Man muss auch sagen, es ist immer so, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, hat diesen Kreuzbandriss in 21. Und oft ist es ja so, dass auch vor allem die Saison bei Kreuzbandrissen, die dann danach folgt, die ist meistens ja sehr hakelig bei Spielern. Das sieht man in der NFL auch häufig, dass sie eventuell im zweiten Jahr explodieren. Das ist natürlich sehr, sehr viel Projection, aber so ein bisschen Explosivität und so kann sein, dass ihnen das so abgegangen ist und das vielleicht auch wiederkommt. Natürlich, bei manchen Spielern kommt es nicht wieder. Deswegen, will ich mich da auch gar nicht endgültig festlegen. Ich habe ein bisschen höher, weil ich glaube, dieses Skillset mit den Routen, mit den Händen kann auch in der NFL irgendwie was wert sein und habe ihn jetzt Anfang Runde 4 bis Mitte Runde 4, also irgendwann an Tag 3 würde ich da zuschlagen, wenn du halt so einen sicheren, passablen Route-Runner brauchst mit ganz guten Händen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
Da sind wir jetzt auch nur eine halbe Runde auseinander. Also das kann man jetzt nicht wahnsinnig, also ne, je später es wird, desto weniger sind halbe Runden wert, natürlich auch. Ja, also Ronnie Bell ist ein guter Receiver, ist vor allem ein guter College-Receiver. Ich weiß nicht, ob ich den Kreuzbandriss da jetzt noch wahnsinnig reinbringen würde, einfach weil er in der ersten, der ist im September passiert, der ist nicht im Januar passiert. Das heißt, da hat er wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt. Im Gegensatz zu Spielern, denen das später passiert, sich da wieder zu erholen von oder auch wirklich das komplett medizinisch und auch von der Rehab oder so zu überwinden, aber kann natürlich immer sein. Bei ihm ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen Jack of all trades, Master of none, würde ich fast sagen. Also es gibt ganz, also er ist in allen Bereichen relativ solide. Es gibt ganz wenig, was ihn so für mich total auszeichnet, wo ich sage, das ist eine Trump-Card, damit gewinnt er in der NFL. Das ist ein bisschen mein Problem bei ihm gewesen. Relativ flüssiger Release, nimmt, fand ich, ein bisschen zu wenig Schwung aus der Motion mit. Er hat einfach sehr, sehr viel freie Releases durch Motion gehabt, weil sie ihn einfach viel bewegt haben. Sehr viele Bälle auch als Read Nummer 1 aus Motion oder nach Rollouts von McCarthy. Da weiß ich immer nicht, wie viel ist davon sozusagen fabriziert gewesen. Ich mag ihn als Route Runner, also finde ich ihn passabel bis gut. Konstante Separation aus den Cuts ist nicht immer da, nicht übermäßig sudden in and out of breaks. Was geht da noch? Also er hat ja Explosivitätswerte. Ist das ein Footwork-Problem? Also er ist nicht schlecht in dem Bereich, nur halt nicht überragend. Das, wie gesagt, das zieht sich so ein bisschen, finde ich, durch sein Profil. Er weiß aber durchaus, wie man open kommt. Er weiß, wie man dem Quarterback ein Target anbietet. Ich fand seine Hände ein bisschen suspekt, aber das ist natürlich auch das Problem, dass da vielleicht auch, das wird die ersten Saisons, bis in die 2019er Saison, wo er ja so ein paar Clutch-Drops hatte, unter anderem gegen Penn State in der Endzone oder im Fourth Down oder so, das ist ein bisschen hängen geblieben. Ich finde, es ist immer noch so, dass er manchmal nachgreift, dass er einige Contested Catches verliert, dass er einige Bälle, die er so ein bisschen outside of his frame, dass er da, dass ihm die durch die Hände gleiten. Also er hat nicht den krassesten Catch-Radius, seine Körperkontrolle mag ich, seine Jumps mag ich eigentlich auch. Es gibt dann wieder schwierige Bälle, die er locker runterpflückt. Da ist er einfach nicht konstant, meiner Meinung nach. Also, es gibt sehr gute Szenen am Catchpoint. Es gibt aber auch mir ein paar zu viele Bälle, wo er irgendwie die er nicht weich fängt. Ich mag seine Runlanes, also ein Typ, auch ein bisschen Longstrider, nicht unbedingt super Burst. Die hat ein paar Sudden Moves, hat ein paar Jump Cuts, ist vor allem gut im Kontakt. Ist einfach so ein, er ist ja tough, er ist gritty. Er fightet oder kämpft um jedes Inch. Er wird jetzt kein dauernder Tacklebreaker sein mit seinen 190 Pounds, aber es ist jemand, der nicht aufgibt. Und das fand ich auch beim Blocking. Das Blocking ist jetzt nicht sensationell gut, aber es ist, er ist tough, er ist unangenehm. Er nimmt sowas persönlich. Also ist schon ein Football-Player halt. Ein paar Runs, ein paar gute Punt-Returns. Ich habe mich gefragt, warum er nicht mehr Yards auf der Catch in einigen Plays rausholt. Von daher ist insofern, also jetzt keine schwierige Projection, weil er so wahnsinnig besonders ist, sondern ich finde einfach, er kann alles okay, rankt nirgendwo heraus. Wie viel kann man davon noch entwickeln? Wie überträgt sich das auf die NFL? Finde ich schwierig. Ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, ich würde ihn nicht unbedingt, klar, als Slot kann man ihn auch mal einsetzen. Für mich ist es ein Possession-Set-Receiver mit seinen Routes, mit seinen doch oft sneaky good Yards auf der Catch, einfach durch, auch durch seinen Einsatz. Ich habe ihn halt so, ich habe geschrieben, Fifth könnte auch noch in die Late Fourth rutschen. Das ist so den Bereich, in dem ich ihn sehe.
Ja, da sind wir ja nicht so weit auseinander, wie ich erst dachte, als ich gehört hatte, oh, mit Bell der Homer-Pick. Das geht
dachte
ja.
Ich, dachtest du, ich würde ihn jetzt erstmal als undrafted.
Ja, sechste Runde oder sowas hatte ich da erstmal erwartet.
Das ist ein Spieler, der seinen Wert hat. Die Frage ist halt, also das, wie weit kann er sich entwickeln, dass er in irgendeinem Bereich für ein NFL dauerhaft einen Mehrwert bietet. Das ist ein bisschen die Frage bei ihm. Das ist natürlich die Frage bei allen Picks ab der fünften Runde irgendwie oder so. Oder meinetwegen
ja. Ich weiß nicht, ich glaube, vergleichen kann man die beiden nicht, aber ich hatte vor Jahren Amon Ra Brown auch ungefähr so eingeschätzt, so wie du jetzt sagtest, kann vieles, aber nichts wirklich gut. Und da komplett daneben gelegen, weil ich glaube, mittlerweile kann der viele Sachen ziemlich gut. Ich weiß ja nicht, wie viel da entwickelt war, wie viel auf dem College war. Und Bell ist dann für mich auch so ein ähnlicher Fall vielleicht.
Ja, also bei St. Brown fand ich tough, also fand ich als physischer nochmal. Also das ist ein Punkt, also Bell versucht's, aber hat da, glaube ich, ein paar mehr Limitationen. Ich bin auch von Amon-Ra St. Brown überrascht, so ist es nicht. Nur ich hatte den schon auch ein Stück höher, längst nicht so hoch, wie er hätte sein müssen, keine Frage. Ganz so sehe ich, gerade auch an der Red Zone, also das ist halt so ein Punkt gewesen, da war Amon-Ra St. Brown einfach durch so sneaky good movement, da fand ich den schon stark. Also da hat er ja auch wirklich einfach viel, viel bewegt, ohne dass er jetzt irgendwie der krasseste Contested Catch Receiver ist oder der krasseste Jumper Receiver oder so, aber da fand ich ihn schon so von seinen subtilen Moves nochmal ein Stück stärker als Brown. Aber das ist natürlich, kann ja sein, vielleicht reden wir in ein paar Jahren, warum haben wir alle Ronnie Bell so niedrig gehabt, auch du, Tobi. Kommen wir zum letzten Spieler in der Runde. Und das, da wir, wie gesagt, alphabetisch rückwärts gehen. Die meisten von euch werden sich schon gedacht haben, es fehlt noch einer der vermeintlichen Top-Prospects. Und das ist Jordan Addison von USC. Jordan Addison, ein Four-Star-Recruit aus Frederick, Maryland, der zunächst zu den Pitt Panthers committete und dort sofort einschlug. In seiner Freshman-Saison 2020 60 Catches, 666 Yards. The Number of the Beast. Also wir haben hier einige kleine Anleihen, schon bei Ronnie Bell, jetzt auch bei Jordan Addison. 4 Touchdowns dazu, Honorable Mention All-ACC. 21, dann der absolute Breakout, eine fantastische Saison mit Kenny Pickett als Quarterback. 100 Catches, 1593 Yards und mal ganz locker flockige 17 Touchdowns. Biletnikoff Award hat er gewonnen für den besten Receiver, First Team All-American, First Team All-ACC. Zudem Pitt zu seiner allerersten Meisterschaft in der ACC geführt. Mehr geht einfach nicht. Das hat er sich dann wahrscheinlich auch gedacht und meinte, aufhören, wenn es am schönsten ist, und entschied sich zu einem Transfer zu USC, also zu deren neuen Head Coach Lincoln Riley und zu deren neuen Quarterback und späteren Heisman-Sieger Caleb Williams. Statistisch gab es dann einen ordentlichen Rückschritt, das war aber teils auch verletzungsbedingt. 59 Catches, 875 Yards, 8 Touchdowns, dennoch zum First Team All-Pac-12 gewählt worden. Jordan Addison, 5'11", 173 Pounds, also leicht unterdurchschnittlich, das heißt relativ schmal, 37/8 Arme ist gängig. 4,49er 40 gelaufen, 34er Vertical, also solide Zahlen, keine sensationellen Zahlen. Ja, ich beginne mit Jordan Addison diesmal. Jordan Addison, ja, ist ein gut, sehr, sehr guter Route-Runner. Da müssen wir nicht drüber reden. Einen variablen Route-Tree, meist als Set aufgestellt, ab und zu als Slot, auch mal als X. Also der hat wirklich viel gespielt, gelegentlich aus dem Backfield bewegt worden, meist auf der rechten Seite gespielt, aber das war dann von Saison zu Saison unterschiedlich. Releases fand ich okay, aber nicht super spektakulär. Sieht nicht immer alles extrem bursty oder explosiv bei ihm aus, hat aber sehr gute Quickness, sehr gute Change of Direction. Nimmt bei vertikalen Routes mit vergleichsweise langen Schritten gut Speed auf. Kann bursty sein, ich finde, er zeigt es nicht immer bei Routes. Lässt sich zu leicht rerouten aus Soft Press, selbst wenn er am Cornerback vorbeikommt. Am Quarterback sollte er nicht vorbeikommen. Also die Play Strength war so ein bisschen ein Fragezeichen, was ich hatte. Nicht nur wegen seinen 173 Pounds, die in der Tat auch relativ wenig sind. Die Release-Fakes fand ich gut, da fand ich seine Füße auch gut. Er kann Defensive Backs manipulieren, gerade bei längeren Stems, also längeren Hutbeginn, da weiß er die Leverage auszunutzen. Seine Quickness zeigt sich vor allem am Breakpoint bei den Route-Cuts, dass er super profiliert, nettes Footwork, tiefe Hüften, also kann wirklich tief reingehen und dann wirklich aus dem Cut raus explodieren. Beste Routes fand ich sowas wie, also Deep-Ins, Posts, also wenn du so eine Air Coryell Offense hast, dann wäre das so ein Typ, finde ich. Er hat nicht immer, fand ich, die krasseste Separation. Also, ihr hört schon, ich finde ihn gut. Er hat mich nicht ganz so weggebeamt wie die meisten anderen. Also, ich habe ihn auch ein bisschen niedriger als die meisten, wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger als du. Er findet gegen Zone die freien Spots. Also gerade im Intermediate-Bereich finde ich ihn stark, hat normalerweise gute weiche Hände, insbesondere bei tiefen Bällen, nette Over-the-Shoulder-Catches, hatte bei Pitt ein paar Drops mehr, die hat er jetzt im letzten Jahr doch ziemlich überwunden, ist aber schon jemand, der eher frei sein muss, der es sich separiert haben muss. Er ist jetzt kein Contested-Catch-Monster, hat da Schwächen, die nicht nur frame-bedingt sind. Wir haben über Josh Downs gesprochen, wir haben über Zay Flowers gesprochen. Er ist jemand, der lässt sich leicht von der Position abbringen, von der idealen am Catchpoint. Ich fand das bei Pitt 2021 ein bisschen besser, da gab es schon so ein paar Plays, aber jetzt hat mich insgesamt nicht ganz überzeugt. Kein riesiger Catch-Rate, ist eher wenig Catches outside his frame oder bei Overthrows, nicht der profilierteste Perimeter-Guy, sehr wenig Broken Tackles, fand ich, wird viel zu leicht vom ersten Defender zu Boden gebracht, das hat mich gestört in einigen Plays. Power im Kontakt marginal, also Arm-Tackles haben meistens ausgereicht. Die Moves on Catch sind okay, aber jetzt auch nicht super krass. Er hat einen Witz witzigerweise einen ganz netten Stiff-Arm. Das ist fast am auffälligsten. Die Balance nur überdurchschnittlich, nicht besser, finde ich. Als Blocker, gewisse Bemühungen sind nicht abzusprechen, aber ist schon sehr limitiert. Beendet da gelegentlich auch den Einsatz. Für mich Jordan Addison, ein dynamischer Receiver mit starkem Footwork, guten Routen und Händen. Grundsätzlich, ich mag ihn im Intermediate-Game. Ich mag ihn da auch lieber als im Short-Game. Ist für mich jemand, der eben Set spielen kann, der Slot spielen kann, der seinen Wert auf jeden Fall für eine NFL-Offense hat und auch relativ schnell haben wird. Aufgrund der Schwächen habe ich ihn in Anführungsstrichen nur in der zweiten Runde, also ist hinter dem ersten und zweiten Tier sozusagen eingeordnet. Jetzt darfst du ein bisschen noch besser, ich will ja nicht sagen, dass ich habe ihn nicht schlecht über ihn geredet, ich mag Jordan Addison, ich mag ihn nur nicht so sehr, wie viele andere ihn mögen.
Ja, und für mich ist es der Receiver 1 dieser Klasse.
Okay.
Ist die einzige klare First-Round-Grade, die ich auch habe. Also der Rest ist alles dann zweite Runde. Und dahinter, ja, ich weiß nicht, unsere Beschreibung werden uns wahrscheinlich gar nicht so weit da irgendwie unterscheiden, aber vielleicht sehe ich den manchen Sachen dann etwas positiver. Also ich finde, ja, das, also es, die Physis in seinem Spiel ist auf jeden Fall ein Problem. Also wenn er Kontakt beim Release vermeiden kann, dann ist er weg und gewinnt eigentlich oft auch die Snaps dann. Aber sobald er ein bisschen, wie du auch sagtest, dann wird er rerouted oder so, dann wird es halt sehr schwierig für ihn. Hat einige Szenen, da wird er halt hart gebumpt beim Release, dann kommt er kaum auf die Route. Ja, und ich glaube, da wird sich auch körperlich halt nicht mehr so viel ändern, dass er da sich weiter beweisen kann. Mit dem Ball in der Hand könnte auch explosiver sein, wie du sagtest, und der vertraut seinen Blockern auch nicht genug, weil er wurde zum Beispiel bei USC jetzt auch sehr viel über Screenpässe eingesetzt und ist da auch irgendwie ein bisschen zu zögerlich, läuft dann nicht den Blocker hinterher, braucht er dafür zu lange, und das Blocken gegen physische DBs natürlich auch ein Problem. Das wird auch weiterhin so sein.
Tobi, ja? Du musst jetzt aber über die tollen Sachen reden.
Die das kommt. Ich schon damit.
Ja. Ja, lustigerweise, das mit den Screens habe ich ja auch nicht, wollte gerade nicht noch mehr reden und dir ein bisschen Raum überlassen. Das hatte ich auch erwähnt. Erzähl darüber, was Jordan Addison alles richtig
machen kann. Also das Verteidiger manipulieren, das Roadrunning, die Quickness, die er da in seinen Routen hat, diese schnellen Richtungswechsel. Also das hat auf dem College vielen Spielern Probleme, das denke ich, wird auch machen. Er hat unglaublich sichere Hände, war das auch schon angesprochen, in Pittsburgh ein paar mehr Drops, bei USC konnte er es verringern. Er ist für mich auch schnell genug, um irgendwie vielleicht auf lange Distanz da mal Separation zu kreieren und dann Bälle hinter die Secondary zu bekommen. Die Start-Stop-Bewegungen sind extrem gut. Release hat er für mich ein paar Sachen gezeigt, ein paar Moves auch drin gehabt. Und wie gesagt, keinen Kontakt zum DB, dann sieht es für seinen Erfolg auf der Route schon mal sehr gut aus. Und diese harten Cuts, die er dann zeigt, die finde ich einfach unglaublich gut. Bei ihm habe ich mir auch, wie bei vielen, diese Rip-Route aufgeschrieben, die unfassbar gut ist, technisch total sauber. Und wenn er auf diese Route kommt, und das einigermaßen laufen kann, dann hat er da den Snap gewonnen und den Ball eigentlich auch. Und sein Ball-Tracking-Adjustment zum Ball überdurchschnittlich gut. Ich finde, ein sehr, sehr komplettes Slot-Paket und ein okayes Z-Receiver-Paket, was da in die NFL kommt. Und daher für mich erste Runde.
Sehr schön. Dann haben wir am Ende zumindest nochmal so ganz leichte Differenzen, nachdem wir oft viel zu nah beisammen lagen. Das gehört sich auch so, nachdem ich in der letzten Woche schon bei Lorenz haben wir endlich auch mal ein paar Differenzen gehabt, die wir vorher nicht hatten. Das macht es ja auch ein bisschen spannender. Und letztlich ist es ja auch, wir haben das schon mehrfach erwähnt und du hast es ja gerade auch nochmal herausgestellt, natürlich auch immer eine Frage des Landing-Spots und des Teams. Also wir werden wahrscheinlich uns nicht nachher hinstellen und sagen, haha, ich hatte recht, weil du hattest Jordan Addison eine halbe Runde oder irgendwie eine halbe Runde höher als ich oder so, weil letztlich ist das ja eine Einschätzung, die wir hier sozusagen generell treffen. Ich würde die Spiele ja durchaus anders einordnen, wenn ich jetzt GM wäre oder teilweise anders einordnen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn ich jetzt GM für ein bestimmtes Team mit einem bestimmten Scheme ist, dann würde bei den Receivern auch, bei, sagen wir mal, Cornerbacks natürlich nochmal viel krasser. Das ist einfach so. Die würden halt, da wird es eine Runde nach oben oder unten gehen, einfach ob der für mich passt oder nicht. Und das sollte man immer dabei berücksichtigen. Hast du noch was anzumerken? Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder. Vielen Dank für deine ganzen Inputs und Takes und alles.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat mir auch Spaß gemacht. Das eine Gruppe, die mir jetzt vielleicht ein bisschen besser oder eine Position, die mir ein bisschen besser gelegen hat als letztes Jahr, die Safeties. Einfach durch die praktische Erfahrung und grundsätzlich zur Klasse, wie man jetzt vielleicht auch schon rausgehört hat, nicht die tollste Klasse, finde ich. Ich bin aber ein bisschen besänftigt worden, nachdem ich dann noch so ein paar Spieler gesehen habe, die ich dann ganz interessant fand. Am Anfang war ich ein bisschen frustriert aufgrund der Klasse, aber ist in Ordnung. Also wenn man für die Tiefe was sucht, finde ich das eine gute Klasse. Wenn man wirklich Top-Talent sucht, dann wird es für mich da sehr, sehr schwierig dieses Jahr.
Ich muss auch sagen, ich hatte gedacht, dass du jetzt noch deutlich negativer bist, nachdem du mir vorher gesagt hast, wie schlecht du die Klasse findest, aber jetzt warst du im Durchschnitt vielleicht minimal negativer als ich, bei einigen ja auch deutlich positiver, sodass wir fast pari rauskommen. Also ja. Von daher siehst du sie gar nicht so schlimm und vielleicht ergibt sich ja für die Seahawks die ein oder andere Möglichkeit, einen dieser Spieler oder einen der anderen Spieler, die wir jetzt nicht besprochen haben, abzugreifen. Ist wahrscheinlich aber ja nicht, steht ja wahrscheinlich nicht ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste.
Nee, da haben wir ganz andere Baustellen.
Da habt ihr ganz andere Baustellen. Über eine Baustelle davon reden wir nicht. Das sage ich hier gleich. Das können die Herren bei Twitter dann tun. Wer will, kann Tobi oder sollte Tobi dort unbedingt folgen. Das habe ich natürlich jetzt vergessen zu sagen. Ist es at, warte mal, jetzt muss ich gucken. Oder sagst du lieber selber.
Da muss ja, ich gar nicht at nachdenken. Inside Seahawks findet er mich bei Twitter.
Ja. At Inside Seahawks, da kriegt ihr Insight zu den Seahawks. Boah, gut, das war es jetzt aber auch mit den schlechten Witzen. Ja. Es hat mich gefreut. Ich würde sagen, dass du dich, ohne dass es hier um Leistung oder Ähnliches geht, aber dass die Gruppe auch besser liegt, energisch beworben hast, die Receiver auch im nächsten Jahr wieder zu übernehmen, so es die Sofascouts dann gibt. Ich hoffe, dass die Hörerschaft das ähnlich positiv bewertet und ganz sicher, dass sie es tut. In diesem Sinne, vielen Dank, Tobi. Vielen Dank beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, womöglich einen Tag später. Das müssen wir noch klären, aber es wird noch weitere Folgen der Super Scouts geben. Ciao.
Ciao und go Hawks.
Ah, verdammt.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.